Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, dem Tag nach der Trade Deadline, auf den wir uns alle so gefreut haben, wo wir so hingefiebert haben auf diesen Tag, der so vieles zu versprechen vermochte. Und dann ist er so ein bisschen dahingeplätschert. Viele Gerüchte gab's, die Leute auf Twitter haben durchdrehen lassen, so ein bisschen. Und am Ende ist doch gar nicht viel gewesen bei dieser Trade Deadline. Wir schauen natürlich auf die Sachen, die passiert sind, auch wenn es gar nicht so viel war, wie wir uns vielleicht auch erhofft hatten als Fans. Denn als Fans freut man sich natürlich über den einen oder anderen Blockbuster-Trade oder so. Liegt natürlich alles auch daran, dass es vielleicht etwas ruhiger war, dass im Vorfeld natürlich auch schon sehr, sehr viel gehandelt wurde. Einige Trades über die Bühne gegangen sind. Wir erinnern uns eigentlich schon seit dem Start dieser NFL-Saison, dass sehr, sehr viel passiert, Teams sehr, sehr viel investiert haben schon. Und das Ganze hat sich im Grunde genommen so aufgebaut bis zur Trade Deadline, dass dann eigentlich ja das Pulver, wenn man das so nennen kann, schon so ein bisschen verschossen war. Nichtsdestotrotz, viele Fragen, auch natürlich die Gerüchte sind natürlich interessant zu besprechen, die sich ja auch dann teilweise bestätigt haben. Das wollen wir alles klären, plus natürlich all die Trades, die wir gesehen haben, auch in den Tagen vor der Trade Deadline. Dann machen wir heute auch noch eine kleine, ja, sozusagen Vorstellung unserer Einschätzung der NFL-Saison bisher, sprich die Mid-Season-Predictions haben wir uns rausgesucht. Vielleicht gucken wir so ein bisschen, ob, ja, auch wenn wir wollen, dass immer schwierig ist, nicht so unser Ding ist, so ein MVP zu nennen oder vielleicht Coach oder Team of the Year oder Mid-Season und dann natürlich auch so ein bisschen gucken, wie könnten die Playoffs aussehen, sowohl in der AFC als auch in der NFC. Das Ganze natürlich wie immer mit Christian. Hi Christian.
Hallo Felix und hallo an euch da draußen.
Ja, fangen wir an, Christian, mit der Trade Deadline. Das Schöne oder das Interessante an dem Tag gestern war ja, dass relativ früh die Gerüchteküche extrem nach oben gebrodelt oder hochgekocht wurde durch Namen wie Jamal Adams, den Safety der Jets, der auf einmal von den Jets aktiv, und das kann man jetzt auch schon als nicht nur Gerücht, sondern auch bestätigt sehen, versucht.
Nein, Felix, das ist nicht richtig.
Wieso?
Die Jets haben nun den Hörer abgenommen und sich ein Angebot angehört.
Okay.
Sie wollten ihn gar nicht traden. Sie haben gesagt, wenn er es wollte, müsste uns schon quasi ein Königreich übergeben, damit wir das tun. Er musste, ne, das ist natürlich dann der Spin, der jetzt am Ende angelegt wurde, um Jamal Adams nicht quasi komplett die Motivation zu rauben, für dieses Team weiterzuspielen.
Sie ist auf jeden Fall schon angekratzt, denn er selber hat ja verlauten lassen, dass er noch mit Adam Gase und im Grunde genommen dem halben Front Office zusammengesessen hatte und gesagt hat, ich möchte weiter bei den Jets bleiben, bitte tradet mich nicht, wenn es nicht irgendwie unumgänglich ist, behaltet mich. Und da haben sie ihm zugesichert, werden wir machen, und dann war er natürlich dementsprechend angesäuert, als er dann hörte, dass er vielleicht aufgrund eben seiner Herkunft auch zurück nach Texas gehen könnte zu den Cowboys, die natürlich auch Bedarf haben, gerade auf dieser Position in ihrem Rennen zu den Playoffs, natürlich einen Spieler wie Jamal Adams, im Grunde macht er jedes Team besser, ein sehr, sehr guter junger Safety, vielleicht einer der besten in der Liga, wenn man den holen könnte, wäre das großartig, hat dann aber nicht funktioniert, weil angeblich der Preis, den die Jets, wie du es angesprochen hast, das Königreich, das war Jerry Jones dann zu viel, denn das würde er gerne behalten in Dallas, sein Königreich.
Ja, das Königreich, ich meine, das ist ja das Letzte, was er hat, ne? Du hast oft schon angesprochen, dass seine Taschen leer sind. Die kann man immer nur einmal rausstülpen aus der Hose, die leeren Taschen. Das kann man nicht zweimal machen. Das ist ja jetzt geschehen, nachdem er so viel Geld ausgegeben hat in dieser Offseason. Für Dallas wäre es sicherlich interessant gewesen, aber das Problem ist auch ein bisschen, dass die Roster-Konstruktion dann doch deutlich schwieriger wird, denn dann hätte man sehr viele High-Price-Player in Dallas vorhanden.
Absolut.
Und einen Top-Heavy-Roster, wie es dann so schön heißt, also wirklich so ein Spitzenspieler-Fokus im Kader, was eine Sache ist, von der ich jetzt nicht so unbedingt überzeugt bin. Die Rams sind da ja auch sehr in diese Richtung ausgelegt. Das heißt, das wäre schwierig gewesen. Es wurde kolportiert, dass die Jets einen First- und 2 Second-Round-Picks erwartet hätten als Gegenleistung. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt outrageous, gerade weil der Safety-Markt jetzt in diesem Jahr doch ein bisschen explodiert ist, was, wenn man sich das so alles anschaut, nachdem er in den Jahren zuvor
stagnierte.
Gelitten hat auf jeden Fall.
Ja.
Oder stagnieren, je nachdem. Und was mich noch so, was vielleicht so ein bisschen humoristisch ist und vielleicht auch ein bisschen despektierlich, ich frage mich, warum noch kein Reporter in New York Jamal Adams gefragt hat, ob er denn immer noch bereit wäre, für sein Team auf dem Feld zu sterben.
Ja, das waren seine Kommentare, als er aus dem College kam. Vielleicht etwas sehr übertrieben, etwas zu motiviert das Ganze. Das hat sich mit Sicherheit geändert, vielleicht jetzt bei Jamal Adams. Er ist weiterhin bei den Jets. Wäre natürlich super spannend gewesen, hätten die Cowboys ihn bekommen. Aber du hast es angesprochen, der Kader, vor allen Dingen die Spieler, die jetzt kürzlich bezahlt wurden, plus die Spieler, die noch bezahlt werden müssen. Und da sprechen wir ja nicht nur über Dak Prescott und Amari Cooper, da sprechen wir auch über die Linebacker, die sie haben.
Die haben noch ein bisschen, obwohl,
ich glaube, Smith könnte, ich glaube, dann zum übernächsten Jahr.
Nee, stimmt. Smith müsste in seinem letzten Jahr sein, glaube ich.
Das letzte, ich bin mir auch nicht ganz sicher.
War ja ein Second-Round-Pick, das heißt keine Fünftjahresoption. Aber klar, aber LVE hat noch ein bisschen Zeit. Entschuldigung, Leighton Van Der Esch.
Genau, also da gibt
wo wir wieder mit Abkürzungen sind.
Da gibt es so ein paar Sachen, die du irgendwie bezahlen musst. Deswegen ist es zu viel. Nichtsdestotrotz, Jerry Jones hat sein eigenes Königreich sich selbst gebaut jetzt. Ich habe heute was gelesen, dass es jetzt den ersten sogenannten man kann es vergleichen mit einem Country Club gibt bei den Dallas Cowboys, ein Members-Only Club, in dem man Sport treiben kann und über Football philosophieren kann. Also ein Country Club für Dallas Cowboys Football-Fans auf dem Campus der Dallas Cowboys haben die sich gebaut als erstes NFL-Team. Interessant. Nicht, dass ich da gerne reingehen würde, aber Geld in der Tasche hat er wohl noch, nur natürlich nicht unbedingt.
Vielleicht hat das ja schon vorher bezahlt. Das ist ja, also ja. Wir wollen ja jetzt nicht unterstellen, dass Jerry Jones da irgendwie maßlos übertreiben würde.
Weitere Trade-Gerüchte oder ein Name, der dann aufploppte und der natürlich für auch dementsprechend viel, viel kontroverse Diskussionen gesorgt hat in den sozialen Medien, war natürlich Le'Veon Bell, ebenfalls von den Jets, der Running Back, der jetzt kürzlich erst gekommen ist zu den Jets, aber wir wissen, seitdem er bei den Jets ist, ähnlich wie sein Kollege, der Linebacker, CJ Mosley, sind sie beide keine großen, Wunschkandidaten gewesen vom Head Coach Adam Gase. Er war sehr, sehr unzufrieden, jemandem wie Le'Veon Bell so viel Geld zu geben, vor allen Dingen in den kommenden Jahren. Garantiertes Gehalt und deswegen waren die Gerüchte um Le'Veon Bell ebenfalls relativ nah dran wohl an der Realität, denn Adam Gase, wie wir wissen, ist kein Fan, nicht unbedingt von Le'Veon Bell und seiner Fähigkeiten, davon ist er mit Sicherheit ein Fan, aber nicht unbedingt von dem, was er an Salary Cap aufbrauchen wird, und deswegen auch ihn haben die Jets wohl versucht loszuwerden, auch das hat nicht geklappt. Schwierig, also er wäre sehr, sehr günstig gewesen in dieser Saison für das Team, das ihn aufgenommen hätte, denn da wäre kaum noch was an Salary übrig gewesen, was das neue Team hätte bezahlen müssen, um die 1 Million. Aber im kommenden Jahr gehört er zu einem der Spieler, die dann sehr, sehr viel Cap sozusagen auffressen würden mit, glaube ich, 16 Millionen oder irgendwas knapp.
Captain Number liegt bei 15, irgendwie sowas um den, das heißt, 13 Millionen. Base Salary 8,5 und ein Roster Bonus von 4,5. Also das heißt, dann landen wir bei 13 Millionen plus 500.000 in Incentives.
Ja.
Aber es wäre halt alles garantiert gewesen, was natürlich im nächsten Jahr es nicht möglich gemacht hätte, ihn zu cutten. Dementsprechend schwer, ihn zu traden. Denn ich weiß nicht, ob das Value bei ihm jetzt so hoch war. Also insgesamt eine schwierige Sache, aber würde mich nicht wundern, wenn er in der nächsten Offseason doch woanders sein Glück wird versuchen müssen. Denn auch wenn das zwischenzeitlich dementiert wurde, Adam Gase, das ist ja auch gerade angesprochen, ist nicht wirklich zufrieden mit der Position beziehungsweise mit dem Wert dieser Position. Und ich denke mal, dass sich in der Offseason vielleicht jemand finden wird, der Interesse an ihn hat. Denn ein leichtes Discount gibt es ja dann im nächsten Jahr auch für sein Gehalt, weil der Signing-Bonus weg wäre.
Kannst du eigentlich gut verstehen wahrscheinlich, Adam Gase, oder? Dass Running Backs und Linebacker zu sehr bezahlt sind in dem Team.
Ja,
trifft
auf jeden Fall.
Trifft ja auf deinen Nerv, den du...
Ziemlich. Da kann ich mich ähnlich in Adam Gase Gedanken einreihen. Allerdings, was seine Qualitäten als Offensive Guru angeht, wächst immer mehr berechtigter Zweifel, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass, wie er seine Spiele gewinnt und verliert. Und also im Prinzip fast alle seine gewonnenen Spiele sind Blowouts, also sehr stark mit, ich glaube, mit 2-Score-Differential mindestens. Das ist irgendwie alles ein bisschen weird. Und insgesamt auch eher so Richtung 50-50 als, Aber ja, Adam Gase, wer weiß, ob er nächstes Jahr auch noch mal den Jets Coach ist. Das ist ja auch.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es muss man sich eigentlich schon seit längerer Zeit fragen, warum Adam Gase immer noch derart viel, Rückhalt bekommt, beziehungsweise auch ja, so eine Reputation hat, dass er auch dann immer wieder den neuen Head-Coaching-Job bekommt. Das frage ich mich schon seit längerer Zeit, denn im Grunde genommen, abgesehen von seinen recht guten Leistungen als Offensive Coordinator, aber eben auch in relativ angenehmen Verhältnissen, hat er eigentlich kaum etwas auf die Beine gestellt in meinen Augen, aber naja gut, ja.
Ich meine, das ist dann auch vielleicht die Sache, okay, es liegt vielleicht an der Situation, die in Miami vorgeherrscht hat mit Tannehill, wo sich die Dolphins nicht darüber einig waren, ob er die Zukunft ist oder nicht, und dann doch gedacht haben, er sei die Zukunft, zumindest so ein bisschen, und dann war Adam Gase da und musste sich zurechtfinden, und dann war Tannehill ja auch wieder verletzt irgendwie für mindestens einen Großteil einer Saison. Ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm, ob auch kleine Verletzungen zwischendurch da waren. Da kann man dann natürlich, wenn du dann als GM oder als Owner da drauf guckst und sagst, so, ja, okay, die Zweifel habe ich, aber die kann ich damit begründen, dass das da und da so war, und dann dementsprechend, ist natürlich ein bisschen schade für Sam Darnold, der möglicherweise dann sehr turbulente Rookie-Zeit hat, beziehungsweise Rookie-Vertragszeit hat mit wechselndem Head-Coaching-Personal und so weiter. Und das ist natürlich alles bei weitem nicht optimal.
Ja, bei weitem auch, was noch nicht so ganz optimal läuft, bei den Teams, die natürlich auch sich jetzt gefragt haben, was können wir noch machen zur Trade-Deadline hin, die vielleicht so ein bisschen als Desperate Move, wie man dann so schön sagt, versucht haben, irgendwie noch Talent an Land zu ziehen. Weitere Gerüchte, die es da gab, es gab wohl schon weit gedungene Verhandlungen zwischen den Detroit Lions und den Atlanta Falcons um Devonta Freeman, den Running Back. Die Lions, die natürlich jetzt auch sich wahrscheinlich gedacht haben, all in jetzt diese Saison, wir sind noch drin im Rennen, aber wir müssen jetzt irgendwas tun, damit wir auch drin bleiben. Auch das hat dann nicht so ganz funktioniert. Was aber funktioniert hat, und das ist im Grunde fast der einzige, ich will ihn gar nicht Trade nennen, weil es irgendwie so ein bisschen traurig insgesamt ist, der einzige Wechsel, den es gegeben hat, dann am gestrigen Tag, am Tag der Trade-Deadline, war Aqib Talib, der von den LA Rams, zu den Miami Dolphins geschickt wurde. Ein Move, der im Grunde genommen einzig und allein den Sinn und Zweck hat, für die LA Rams das Gehalt loszuwerden, denn sie brauchen es, Christian hat es angesprochen, mit diesem Kader, der eben auf wenige gut bezahlte Spieler ausgerichtet ist, und die Miami Dolphins, die sich gedacht haben, yo, das nehmen wir mit, schmeißen ihn dann wahrscheinlich raus, denn er ist noch auf der IR und darf, glaube ich, zu Woche 15 zurückkommen. Da werden sie ihn wahrscheinlich dann mit dem Injury Settlement vorher dann rausschmeißen, um dann für ihn nochmal ein bisschen was zu bekommen, nämlich diese Draft-Kompensation. Ansonsten, wird Aqib Talib, denke ich, korrigiere mich, Christian, wenn ich falsch liege, wahrscheinlich nicht für die Miami Dolphins auflaufen.
Also ich meine, die Frage ist, warum, ne? Ich weiß auch nicht, ob Aqib Talib selber dafür drauf jetzt Bock hätte bei einem Team, das dann, wann kann er zurückkommen? Woche 15? Wenn sie dann 0-14 dastehen, warum sollte er dann auch irgendwie, oder 0-13?
Haben die nicht den Number One sozusagen Draft Pick Ball gegen, ich meine, spielen die Dolphins ganz am Ende nochmal gegen irgendein Team, was bis jetzt auch sieglos ist.
Letzte Woche spielen sie gegen Arizona.
Und dann davor vielleicht das
Wochenende. San Francisco? Ich bin verrutscht in der Saale, Entschuldigung. Cincinnati, genau, Woche 16 gegen Cincinnati.
Das könnte ja, obwohl das willst du ja dann auch nicht gewinnen.
Der Toilet Bowl sein, quasi.
Nein, aber Aqib Talib, der dann nach 2019 auch Free Agent wird. Also die Rams werden ihn natürlich los, weil, wie gesagt, er liegt auf der IR, er kann erst zur Woche 15 zurückkommen, und er kostet sie dementsprechend momentan einfach Geld, was sie brauchen. für eben diesen Kader, den sie sich jetzt nochmal zusammenstellen wollen, beziehungsweise zusammengestellt haben. Gucken wir auf die weiteren Trades, Christian, die so passiert sind, die auf jeden Fall deutlich mehr zu besprechen haben. Und zwar bringen die Cardinals, nachdem sie ja etwas mit Verletzungen zu geplagt waren auf der Running Back Position, erst mit Johnson und dann auch mit Edmonds, der dann rausgefallen ist im Spiel gegen die Saints am letzten Wochenende und Senna dann reinhüpfen musste. Sie traden für Running Back Kenyon Drake, ebenfalls von den Dolphins, für einen 2020 Sechstrunden-Pick. In der Hoffnung, dass sie damit Kyle Murray so ein bisschen helfen können, denn er sah dann, oder beide, sowohl das Quarterback-Running-Back-Duo da gegen die Saints, sah dann relativ hilflos aus, vor allen Dingen einfach auch, weil der Running Back erst zwei Tage vorher ins zum Team gestoßen war und natürlich das Playbook absolut noch nicht kannte. Und die Arizona Cardinals sich so ein bisschen erhoffen, wahrscheinlich da die Tiefe zu holen. Auch Drake ist jetzt kurz erst zum Team gestoßen. Da wird jetzt auch nicht viel passieren, vor allen Dingen nicht, wenn wir bedenken, dass sie jetzt Donnerstagnacht haben, das Spiel. Wird sehr, sehr schwierig für ihn, da das alles, das Playbook aufzunehmen. Aber zumindest bietet er eine deutlich bessere Variante auf der Running Back Position momentan.
Ja, das tut er auf jeden Fall. Schlussendlich ist die Kompensation jetzt auch nicht so so steep, also so teuer. Ein 6-Runden-Pick, der jetzt zu einem 5-Runden-Pick werden kann. Ich weiß nicht, ob die Bedingungen dafür schon bekannt geworden sind. Insgesamt, ich denke mal, für beide Seiten ein guter Trade, denn Arizona hilft es im Moment aus. In einer Saison, die zwar mehr oder weniger verloren ist, würde ich jetzt mal so sagen, aber das ist dann mal wieder so der Klassiker, würde ich so einschätzen, indem es darum geht, Kyler Murray einfach irgendwie ein möglichst normales NFL-Setting zu präsentieren, indem er dann quasi Erfahrung sammeln kann und sich hoffentlich dann auch weiterentwickeln kann und dementsprechend finde ich, ist es auch nicht, dass es unbedingt eine verlorene Ausgabe ist. Streng genommen, ja, sind doch noch natürlich Playoffs möglich, aber das ist jetzt eher Träumerei.
Ja. Man hat jetzt in dem Saints-Spiel gesehen, dass wenn sie spielen eben diese Personalgruppe der Arizona Cardinals sehr, sehr gerne, dass sie eben mit 4 Wide Receivern, keinem Tight End und dem Running Back spielen und dadurch wird natürlich vor allen Dingen der Running Back, wenn er in die Pass-Blocking-Situation kommt, extrem, extrem wichtig. Und das hat man jetzt gesehen, gegen die Saints ist das ein ums andere Mal völlig schief gegangen, logischerweise mit weniger als 2 Tagen Vorbereitung im Grunde genommen, kann das nicht gut gehen. Kenyon Drake muss jetzt viel übernehmen für die Arizona Cardinals, denn David Johnson wird wohl weiter mit seinem Knöchel ausfallen, bei Chase Edmonds ist es noch nicht so ganz klar. Aber ja, auch wenn er nicht bei 100% ist, wird Kenyon Drake viel spielen müssen. Es ist interessant so ein bisschen, weil mich es schon so ein bisschen gewundert hat, Kenyon Drake nach dieser Saison ist er Free Agent. Ich hatte so ein bisschen gedacht, dass die Miami Dolphins weiterhin mit ihm planen. Aber als er dann nicht mehr den Trip gemacht hat zum Monday Night Game zu den Steelers, war es natürlich klar, dass er getradet werden würde. Insgesamt hat es mich schon so ein bisschen überrascht, weil er eigentlich einer von den guten, jungen Spielern ist, den die Dolphins sich auch relativ preisgünstig hätten behalten können, denke ich. Aber gut.
Tja, ich weiß nicht, in welchem Jahr ist er gewesen, weißt du das?
Er ist 2016 in die Liga gekommen.
Ja gut, dann ist er jetzt auch bald Free Agent, ne?
Ja, nach dieser Saison.
Ja, okay. Ja, das ist, nee, denke ich nicht.
Deswegen.
Warum solltest du jetzt, wenn du in einem Rebuilding bist, einen Running Back quasi verlängern? Also das ist für mich nicht sinnvoll.
Ja, weil der nicht so super teuer ist und ein recht solider, guter Running Back ist, den du halten kannst.
Ja gut, dann kannst du genauso gut wahrscheinlich einen in der 5. Runde draften, oder? Also nimmst du einfach den Pick, den du jetzt von Arizona bekommen hast und kriegst dann das Ganze noch billiger hin. Also für ein Rebuild ist es meines Erachtens sinnvoller so.
Okay. Ein weiterer Trade, den wir besprechen wollen, ein historischer Trade hat sich ereignet zwischen den Jets und den Giants. Die Jets schieben Leonard Williams zu den New York Football Giants für einen 2020 Drittrunden-Pick und einen 2021 Fünftrunden-Pick. Die Jets übernehmen die 4 Millionen, 6 Millionen des restlichen Gehalts. Und der, ich glaube, 5-Runden-Pick kann sogar noch ein 4-Runden-Pick werden, wenn, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Williams noch, glaube ich, danach verlängert, ne, mit den New York Giants nach der
ja, irgendwie sowas war dabei,
kommenden
ja.
Saison. Denn auch er ist nach dieser jetzt laufenden Saison 2019 Free Agent, Leonard Williams. Von daher, ja, nicht diese super Kompensation für einen sehr, sehr guten Spieler. First-Round-Pick der Jets. Ja, der nie so wirklich ganz sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Und das, was wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, ist es einfach so, dass abgesehen von Quinnen Williams und Sam Darnold jeder zur Disposition steht bei den New York Jets. Und Leonard Williams schon mehrfach auch in den letzten Monaten und auch vor der Saison in ja, Trade-Gerüchte involviert war. Macht es jetzt Sinn für die Jets? Interessant ist natürlich, dass sie ihn zu dem Stadtrivalen, zu den Giants rübergeben. Denn ich glaube, neues Surrounding, neue Defense vielleicht insgesamt, die ja sehr, sehr gut ist, muss man sagen, die Defensive Line der New York Giants, zumindest auf dem Papier, auch wenn sie die Saison das noch nicht so ganz immer zeigen konnten, aber auf jeden Fall gut, jung und sehr, sehr talentiert. Wenn er sich da einreiht, wenn er vielleicht nicht mehr so der, ja, Focal Point ist in dieser Defensive Line, dann kann er, glaube ich, sehr, 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 sehr gut sein für die New York Giants.
Ja, klar, kann er. das ist, er ist halt schon, also ich würde halt schon sagen, dass er eher als Bust zu betrachten ist, denn von einem Sixth Overall Picker erwartet man sich schon mehr, obwohl vielleicht Bust dann auch wieder zu viel ist, denn ja, er hat halt gespielt und produziert, ne? Aber ist halt ein Top-10-Pick da. Erwartet sich ein Franchise schon mehr und Fans vor allen Dingen auch. Ich bin gespannt, was die Giants mit ihm tatsächlich vorhaben. Also es wirkt schon so, als wenn sie ernsthaftes Interesse haben, mit ihm auch im nächsten Jahr weiterzuspielen. Sonst würde es keinen Sinn ergeben, jetzt für ihn zu traden und mehr auszugeben, als man bestenfalls über die Comp-Pick-Formel wieder reinbekommen kann. Bin gespannt, vor allen Dingen dann, wie er sich vertraglich einreiht, denn Defensive Linemen sind natürlich durchaus auch in der Lage, viel Geld einzufahren. Vielleicht hat er jetzt nochmal eine ganz starke restliche Saison. Aber an der Stelle der Giants wäre ich natürlich auch extrem vorsichtig da. Und dann ist dann unter Umständen das Problem, dass sie dann vielleicht nicht dazu in der Lage sein werden, ihn zu verlängern. Aber wir werden sehen. Ich freue mich schon wieder auf die Offseason.
Ich würde ihn jetzt noch nicht als Bust bezeichnen. Also auf der Position, ich glaube, das ist immer schwierig, gerade die Defensive-Tackle-Position so zu analysieren und auch zu bewerten. Wir haben das in den letzten Jahren ja häufig gesehen mit First-Roundern auf der Defensive-Tackle-Position. Es wird natürlich immer alles so ein bisschen überschattet, natürlich durch eine Person wie Aaron Donald, aber auch auf der anderen Seite durch die Defensive End Outside Linebacker, die in die Liga kommen und deutlich mehr Erfolg haben, weil eben ihre Position auch eine andere ist. Und ich finde, Leonard Williams hat schon in einem sehr turbulenten Team schon gut gespielt. Und er hatte sehr, sehr viele Probleme auch intern mit Querelen, mit Sperren etc. Aufgrund, glaube ich, disziplinarischer Sachen. Dafür muss ich sagen, hat er schon einen guten Job gemacht, sowohl gegen den Lauf als auch als Interior Defensive Tackle, der Druck ausüben kann auf den Quarterback. Also ich glaube schon, dass das ein guter Move ist. Vielleicht ein bisschen viel kann sein von den Giants, aber insgesamt ja, finde ich es ein insgesamt sehr, sehr guter Move, weil ich glaube, er ist ein sehr, sehr guter Spieler und würde und wird wahrscheinlich bei den Giants auch deutlich besser aufblühen in den nächsten Jahren noch. Zumindest kann ich es hoffen für ihn nur.
Ja. Ich schaue gerade mal kurz, was in den Top 10 in den letzten Jahren an Defensive Tackle Personen bzw. Spielern gedraftet wurde.
Ja, jetzt einer seiner Counterparts. Der wurde nicht in den Top 10 gedraftet. Oder?
Counterpart? Von den Giants dieses Jahr, oder?
Lawrence. Obwohl, wann wurde
Dexter Lawrence, ja.
Wann wurde er gedraftet?
17. Also ja. Nicht ganz so hoch. Wir werden sehen. Aber es ist natürlich auch tatsächlich eine schwere Position, um bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
zwei Sachen, die noch ein paar Tage länger zurückliegen seit unserer letzten Folge, letzten Dienstag über NFL Tuesday, die noch über die Bühne gegangen sind. Die New England Patriots haben sich von Michael Bennett getrennt, haben ihn für einen 2021 Siebtrunden-Pick, das sprichwörtliche Nichts, zu den Dallas Cowboys geschickt, die auf der Position ja wirklich Nachholbedarf haben, beziehungsweise erstaunlicherweise im Grunde genommen auch nicht die Produktion haben in dieser Saison, die sie sich erhofft haben. Die Defensive Line der Dallas Cowboys ist ja so ein bisschen das Prunkstück gewesen in den vergangenen Jahren. Lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, holen damit jemanden mit Bennett, der Erfahrung hat, der ja, eigentlich das auch schon bei den Patriots hätte zeigen sollen. Nur bei den Patriots schien es auch intern Probleme gegeben zu haben. Er wurde einmal gesperrt aufgrund eines Zwischenfalls mit dem Defensive Line Coach. Und ja, dann in den Wochen davor ist seine Playing Time unglaublich in den Boden gerutscht. Also er hat kaum noch Snaps gekriegt für die Patriots. Wird interessant sein, wie viel er jetzt bei den Cowboys wirklich spielt. Interessante Story, die sich um den Trade generell oder um den Spieler Bennett dreht, ist, dass er bei den Pats diese Saison während der Nationalhymnen vor den Spielen, die man jetzt so bei den meisten Regular Season Games gar nicht mehr mitbekommt, denn die Übertragung oder die Übertragung zum Beispiel über den Game Pass springt danach immer erst an, ist er in der Kabine geblieben. Ein Thema, was wir auch schon mehrfach hier besprochen hatten. Er ist einer der Spieler, die, wie gesagt, nicht dann draußen auf dem Feld standen während der Nationalhymne, sondern erst danach rausgekommen sind. Das könnte jetzt bei den Dallas Cowboys zum Problem werden. Aber der Jason Garrett hat schon gesagt, der wird sich so verhalten wie alle unsere Spieler. Schwierig.
Keine Ahnung. Vielleicht hoffen die Cowboys auch einfach nur darauf, dass es nicht auffällt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich meine, die Bandits sind bekannt dafür, dass sie prinzipientreu sind. Ist das ein richtiges Wort dafür?
Ja, sie sind halt einfach etwas
outspoken.
Ja, ich habe auch den Eindruck, sie sind deutlich, es ist schwierig zu sagen, aber sie sind für mich intellektuellere Spieler als der typical NFL-Spieler. Die sich deutlich mehr Gedanken machen, die auch ihre Position deutlich besser nutzen, um auf gewisse Sachen hinzuweisen, diese Social Injustice Sachen, diese Ungerechtigkeiten, da sind sie mit dabei, jetzt nicht so stark wie ein Colin Kaepernick oder Eric Reid, aber sie haben auf jeden Fall da Stellung bezogen. Das, was Bennett da jetzt gemacht hat, führt das weiter, dadurch, dass er nicht rausgekommen ist. Es kam jetzt ja auch heute der Bericht raus, über Bleacher Report von Antonio Cromartie, der gesagt hat, als er 2016 sich hingekniet hatte, war das im Grunde genommen sein Ende bei den Indianapolis Colts, weil Chuck Pagano vorher in Meetings gesagt hatte, kniet euch nicht hin. Das ist Football und das ist größer als Football und das hat nichts hier zu suchen, das, wofür ihr da kniet. Fand ich sehr interessant, diesen Einblick mal zu bekommen und ja, ähnlich könnte ich es mir dann auch vorstellen, dass Jason Garrett, so wie er das jetzt schon angesprochen hat, auch handhaben wird, dass er ihm sagt, das macht bei uns keiner, also machst du es auch nicht. Könnte ein Problem sein.
Ich meine, das ist natürlich aus verschiedenen Ansichten interessant. Ne? Also zum einen natürlich für Bennett selbst, der sich sagt, okay, ich will das tun. Ne? Und wenn er es tun will, dann soll er es tun. Oder halt, ne, entweder knien oder halt in der Kabine bleiben oder wie auch immer. Und was machen die Cowboys dann? Wenn sie ihn cutten, sind sie für das restliche Gehalt on the hook quasi. Also das heißt, es wird ihm wahrscheinlich auch nicht so leicht fallen. Ich vermute mal, dass es den Cowboys wichtig sein wird, da eine gewisse Härte zu zeigen. Denn auch wenn es hauptsächlich darauf bezogen ist, so also ein bisschen auf einem Gefühl, das ich habe, habe ich schon das Gefühl, dass die Dallas Cowboys Fans eher rot sind als blau, wenn wir das jetzt mal in Parteifarben ausdrücken wollen in den USA, sprich eher republikanisch als demokratisch und dann eher damit ein Problem haben, wenn dann quasi die Nationalhymne in Anführungszeichen disrespected wird.
Ja, weiß ich nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist relativ egal, ob es mehr republikanisch oder demokratisch ist.
Was die Reaktion angeht.
Ja, und vor allen Dingen auch die Patriots Da sind jetzt auch nicht, dass man da sagen würde, das ist jetzt zu großen Teilen alles demokratisch. Wenn man sich die schlimme Patriots Militia Minuteman Kram da anguckt, die da immer nach jedem Touchdown in die Luft schießen, dann muss ich sagen, das macht dann im Grunde genommen das Ganze noch stärker, was so diese Verbundenheit, Flagge, Patriotismus etc. angeht. Also ich würde da jetzt keinen großen Unterschied machen zwischen den Cowboys und den Patriots, was die Fangemeinde angeht oder das Surrounding, die Leute, die darüber berichten.
Doch, ich schon. Also das ist auf jeden Fall so, dass Texas ein deutlich röterer Staat ist als das die New England Region. Ne? Also das zum einen und zum anderen.
Klar. Aber auch Kalifornien ist ein deutlich demokratischerer Staat, als er republikanisch ist. Und da wurde Colin Kaepernicks Jersey auch verbrannt. Und da war der Aufschrei extrem.
Ja, das findest du halt immer. Ne?
Ja, deswegen sage ich ja. Also es ist, glaube ich, egal, wie die parteipolitische Gesinnung
in dem
Land. Ja, aber
ich meine auch eher in die Richtung, dass das Geschäftsinteressen sind und dann dementsprechend ein Team stark durchgreifen muss, um halt Geschäftsinteressen zu wahren, weil das sonst unter Umständen Fans verlieren würde. Das ist das, was ich meine. Und das hast du halt bei den Patriots augenscheinlich weniger, als du es bei den Cowboys hättest.
Ich weiß es nicht.
Was nicht heißt, dass es nicht da ist, aber ich glaube, es wäre weniger.
Aus sportlicher Sicht ist es natürlich für die Patriots etwas, sie können auf Bennett verzichten. Hat man nicht zuletzt dann auch bei dem Spiel gegen die Browns jetzt gesehen, was ihren Pass Rush angeht. Und wie gesagt, die Cowboys können ihn sehr, sehr gut gebrauchen. Insofern macht es erstmal Sinn. Ich habe halt noch so ein paar Fragezeichen, inwiefern er wirklich dann auch spielen wird. Und ob er den Cowboys dann helfen kann, weil es ist schon... Es wirkt so ein bisschen so, als wäre Bennett auch natürlich sportlich nicht mehr ganz da, wo er mal war, zu seinen großen Zeiten bei den Seattle Seahawks, aber ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass er so ein bisschen den Lust und den Mojo so verloren hat und das nicht mehr so da ist.
Ja, das wird interessant sein. Also bei mir, meines Erachtens ist es eher so, dass es einen Scheme-Wechsel gegeben hat in New England und dass das der Hauptgrund ist, warum die Playtime von Bennett, die ja von Anfang an extrem niedrig war. Ich glaube, zu Beginn der Saison hat er 30% der Snaps gespielt und das ist sukzessive immer weniger geworden. Und dementsprechend könnte es, glaube ich, eher, dass dann quasi im Laufe der Zeit seine Laune schlechter geworden ist. Und ich glaube aber nicht, dass seine Playtime unbedingt mit seinen Skills zu tun hat, sondern eher mit dem Schema, das die Patriots gelaufen sind und mit der starken Leistung von Adam Butler auch vor allen Dingen, der quasi sicherlich auch Bennett da einiges an Snaps geraubt hat.
Ja, Simon auch mit Sicherheit auf der Position, der eben die Spiele gestartet ist mit Butler zusammen und Bennett dann im Grunde genommen noch ab und zu mal aufs Feld durfte. Ein letzter Trade, den wir noch haben, der ist auch schon ein paar Tage zurück, liegt die Detroit Lions, die in Starting Safety Quandre Diggs, das ist ein eher ungewöhnlicher Move gewesen, zu den Seattle Seahawks geschickt haben für einen 2020 Fünftrunden-Pick. Seattle hat dann, glaube ich, einen Siebtrunden-Pick oder sowas zurückgesendet. Die Seahawks, die Hilfe definitiv brauchten. Auch jetzt haben sie ja ihren Safety Tedrick Thompson auf Injured Reserve gesetzt. Wir wissen ja alle, sie haben Earl Thomas vor der Saison verloren, beziehungsweise auch schon letzte Saison durch die Verletzung. Und die Detroit Lions, die sich offensichtlich sicher genug waren, ihren Starting Safety rüberzuschicken. Darius Slay, der das nicht ganz so gut fand, der öffentlich auch seinen Missmut darüber geäußert hat. Aber Matt Patricia offensichtlich sicher war. Also das fand ich schon sehr, sehr interessant, dass er da seinen Starting Safety, der einen guten Job eigentlich gemacht hat, zu den Seahawks geschickt hat.
Ja, in der Tat ungewöhnlich, denn auch die Kompensation war jetzt nicht so hoch. Okay, das Salary hat, glaube ich, 7 Millionen Average gehabt, vor kurzem Vertrag unterschrieben, oder? Hast du das noch in Erinnerung?
Nee. Ich glaube, ich glaube in 2018 war das, da hat er für 3 Jahre resigned, die 20 Millionen, aber...
Ja, also insofern ja, auf jeden Fall ungewöhnlich, ein bisschen auch vor allen Dingen, weil Detroit jetzt eigentlich nicht unbedingt den Anschein macht, als wenn sie die Sachen eingepackt hätten für die Saison, zu Recht nicht, aber dann trotzdem sowas, so ein Naja, schwer für mich nachzuvollziehen, woher das Ganze kommt.
Die große Lachnummer eigentlich, im Grunde genommen ja schon seit mehreren Tagen, eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit, aber an einer Personalie wirklich sehr, sehr lustig, ist die Situation um Trent Williams und Washington. Washington, die ja wussten, dass Trent Williams aufgrund dieser ärztlichen Diskommunikations- oder Kommunikationsschwierigkeiten, beziehungsweise, das ist fast noch zu freundlich ausgedrückt.
Ja, denke ich auch.
Wie soll ich sagen, Washington, die, wir haben darüber berichtet, vor einigen Wochen schon, vor dem Start der Saison, die Gesundheit von Trent Williams aufs Spiel gesetzt haben. Trent Williams, der sich nicht richtig behandelt oder nicht ernst genommen gefühlt hat von den Teamärzten von Washington, ähnlich wie Osemele jetzt von den Jets, der auch diese Situation wirft sehr, sehr große Fragezeichen auf, der sehr, sehr hart gegen die Jets auch vorgeht, zu Recht, glaube ich, denn er durfte keinen zweiten Spezialisten, dritten Spezialisten, was auch immer sehen, sondern sollte sich rein auf die Meinung der Teamärzte verlassen. Eine Sache, die mit Sicherheit auch für den kommenden CBA ein großes, großes Thema sein muss.
Das ist eigentlich schon geregelt. Also die Jets haben sich nicht akkurat verhalten.
Ja, aber das Problem ist, was ist, bedeutet es dann? Also,
ja, dann kommen halt am Ende immer Grievance, ne? Ja. Da gibt es Anwälte, die streiten sich darum und dann wird ein Präsident gesetzt, auf den sich dann alle über die nächsten 50 Jahrzehnte berufen.
Ja, so ungefähr.
So wie bei Trent Williams jetzt mit dem Golliday hieß der, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie Ende der 90er, der ein Holdout betrieben hatte und wo die Seattle Seahawks dann gesagt haben, ja, sobald du ein Spiel quasi ein Holdout betreibst, ist sein Vertragsjahr quasi ungültig und dann wurde das entschieden zwischen NFL und NFLPA und Anwälte haben sich die Taschen, ich weiß nicht, ob sie sich vollgemacht haben, aber vermutlich mal schon, und haben entschieden, dass er trotzdem eine volle Saison bekommen hat und seitdem gilt das als Standard und seitdem heißt es ab Woche 9 bitte wieder beim Team anwesend sein, sonst könnte unter Umständen der Vertrag sich um ein weiteres Jahr verlängern.
Genau, und das möchte jemand wie Trent Williams natürlich definitiv nicht. Wie gesagt, er hat da sehr, sehr schwere Vorwürfe auch gehabt gegen Washington. Und hat dann, wie gesagt, den Holdout betrieben. Washington hat von Anfang an gesagt, nein, wir traden ihn nicht. Dann irgendwann kamen Gerüchte auf, dass Teams angefragt haben, auch den First-Round-Pick angeboten haben. Und Washington hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Warum sollten wir? Dann hat sich das weitergezogen und irgendwann haben sie gesagt, ach so, ja, hier ist übrigens Trent Williams, ihr könnt ihn jetzt ertraden. Dann wollte niemand mehr so richtig oder man weiß es nicht. Oder Washington hat immer noch zu hohe Ansprüche gehabt.
Ich vermute mal, dass sie nie einen First-Round-Pick angeboten bekommen haben, dann diese Stories lanciert haben, dass ein First-Round-Pick angeboten wurde, aber sie das dann abgelehnt haben und dann dadurch gehofft haben, dass dann irgendwie dann vielleicht vor der Trade-Deadline noch irgendwann mal ein Team ankommt und ein First-Round-Pick plus anbietet. Das ist wohl nicht passiert. Irgendwie so in diese Richtung. Also die werden sich irgendwie verzockt haben, denke ich.
Definitiv. Er hat dann, jetzt ist die Trade-Deadline abgelaufen, jetzt haben sie gesagt, ja, sie wollen ihn dann schon noch nach der Saison irgendwie traden. Das Problem ist jetzt, er hat sich, glaube ich, jetzt heute Nachmittag beim Team sozusagen gemeldet, genau. Hat aber nicht trainiert. Er wird weiterhin nicht spielen und er hat auch keine Lust, keine Intention, irgendwie nochmal für Washington aufs Feld aufzulaufen. Das heißt, er wird nicht mehr sozusagen die Uniform anziehen von Washington.
Es ist, naja, zumindest sagt er das jetzt. Es ist, also es ist halt schon schwierig, denn meiner Einschätzung nach, also er hat sich zurückgemeldet, offiziell, aber gleichzeitig auch verlauten lassen, ich weiß aber mehr so durch ominöse Quellen, nicht tatsächlich wortwörtlich, dass er kein Interesse hat zu spielen. Das ist dann praktischerweise schon so, dass dann das Team quasi ihn Strafen auferlegen kann. Interessant wäre dann zu wissen, inwiefern das nicht auch dazu führt, dass er dann nicht im Kader ist, weil dann könnte er nämlich meines Erachtens in den Did Not Report Liste gepackt werden. Ist ein bisschen wie Injured Reserve, bloß dass da, glaube ich, die Leute auch schneller wieder von runtergerufen werden können.
Aber er hat reported.
Ja gut, aber
Also das ist, glaube ich,
du musst im Kader sein für die, das ist ja der Trick. Also das war das bei der Grievance Ende der 90er Jahre, war es so, dass du im Kader sein musst. Washington hat jetzt bis zu 3 Wochen eine Roster Exemption für ihn. Also das heißt, sie können ihn quasi irgendwie insgesamt im Team haben, müssen ihn aber nicht spielen. Und er ist dann auch nicht im Kader drin. Das heißt, ist dann die Frage, ob dann, wenn er dann auf die Did Not Report Liste kommt, weil er nicht trainiert, weil er sagt, okay, hier bin ich, aber ich mache nicht mit oder so, ob dann nicht trotzdem am Ende das Vertragsjahr sich um ein Jahr verlängern könnte, also sprich sich tollt oder wiederholt oder das, wie auch immer das dann auf Deutsch heißt.
Das wird quasi so hinten rangepackt einfach, ne? Und das Problem ist halt, ja, ich meine, schlechte Teams bleiben schlecht, so dieses schöne Sprichwort. Passt bei Washington halt perfekt. Sie hatten so lange Zeit, ihn zu traden und haben es versäumt. Jetzt, ich weiß es nicht. Also das Einzige, was sie halt, worauf sie halt hoffen können, ist eben, dass genau das passiert, dass das ja drangehängt wird und sie dann nochmal die Chance haben, in der kommenden Offseason ihn zu traden. Aber
ja, also sein Value wird halt vielleicht nicht deutlich höher, aber schon höher, denn sein Vertrag ist schon ein bisschen älter, dementsprechend hat er natürlich ein Interesse daran, möglichst früh wieder einen neuen Vertrag auszuhandeln. Und wenn ein Vertragsjahr weniger am Ende dran steht, dann ist natürlich sein Leverage dafür höher.
Es ist einfach eine sehr, sehr skurrile Situation, muss man sagen. Ich weiß es nicht, inwiefern es safe war, dass Teams wie die Browns oder die Patriots meinetwegen den First-Rounder angeboten haben. Aber selbst wenn es nur ein Zweitrunden-Pick war, es ist eine solche Verschwendung, dass Washington da nichts gemacht hat. Und jetzt sitzen die da und haben im Grunde genommen das Problem und müssen im Grunde genommen ihren Stiefel da weiterfahren. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob andere Teams die da überhaupt noch ernst nehmen im Front Office von Washington. keine Ahnung.
Ja.
Nee, auch relativ unschöne Situation war am jetzt gestrigen Tage, dass Andy Dalton gebencht wurde. Und damit machen wir jetzt mal so ein bisschen den Überschwung zur vergangenen Woche, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen im Ausblick. Ja, du hast noch was?
Darf ich da auch noch mal kurz reingrätschen?
Ja.
Ich finde, wir könnten noch kurz reden über Darius Slay.
Mhm.
Was ich auch interessant fand, dass er irgendwie doch wohl verfügbar war, aber dann nicht getradet wurde.
Okay.
Hätte ich vielleicht eben einwerfen können, als wir über Detroit geredet haben.
Hättest du machen können, ja.
Ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu? Also ich bin irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll.
Ich weiß es auch nicht, aber das Problem ist halt, wie sieht sich momentan selber Chicago, sag ich schon, Detroit. Also sie sind jetzt mit auf Position 3 in der Division, 3-3 und diese eine vermaledeite Unentschieden, was sie geholt haben gegen Arizona.
Das ist der automatische Tiebreaker.
Green Bay und Minnesota laufen im Moment davon, auch die anderen Teams in der NFC laufen davon. Es wird extrem schwierig, den Wildcard-Posten zu holen. Dem widerspricht im Grunde genommen, dass sie versucht haben, Devonta Freeman zu holen, einer der besser bezahlten Running Backs, jetzt in der Situation zu holen, wenn sie denken, okay, wir werden es vielleicht nicht mehr schaffen. Es würde dafür sprechen, dass Darius Slay zur Verfügung stand. Also ich weiß nicht so ganz, wo da der Weg hinführen soll für Detroit oder ob sie es selber wissen. Es kann natürlich gut sein, dass sie jetzt den Lauf hinlegen. Vom Team her auf jeden Fall möglich. Was man aber auch gesehen hat in den letzten Wochen, dass wenn das Team Stabilität braucht, dann eher in der Defense. Und Slay ist halt der Stabilisator überhaupt in dieser Defense.
Wenn er nicht gerade verletzt ist.
Wenn er nicht verletzt ist, ja. Aber ansonsten gehört er halt zu den besseren oder besten Corner in der Liga. Macht für mich dann keinen Sinn, wenn du sagst, okay, wir haben noch eine Chance, endlich mal wieder ein Wörtchen mitzureden in den Playoffs. Da macht es keinen Sinn, deinen vielleicht besten Verteidiger zu traden. Und
ja, sehe ich ähnlich. Also ich bin da auch ein bisschen skeptisch, was das angeht, ob das wirklich so stimmt, dass er quasi angeboten wurde. Denn ja, also für Detroit sieht natürlich nicht gut aus, aber der restliche Schedule ist machbar, finde ich. Mhm. Aber ja, gut, es sind natürlich geringe Chancen, es am Ende zu schaffen, denn das Loch haben sie sich am Anfang der Saison gegraben, ne?
Ja, absolut. Also es ging schon los. Und ich meine, ja, man kann es nur hoffen für Detroit. Du sagst es immer wieder, du hoffst es sehr. Ich hoffe es auch für sie. Sie können es vom Schedule her auf jeden Fall noch schaffen. Ich glaube, Minnesota und Dallas sind die einzigen Teams, die...
Green Bay noch einmal. Allerdings ganz am Ende in Woche 17, glaube ich. Bestenfalls ist da ja schon quasi die zweite Garde nur auf dem Feld.
Für Green Bay oder auch für Detroit, wer weiß. Also, sehr skurril. Das hätte mich sehr gewundert. Also, weil die, sie sind jetzt nicht in der Situation wie die Jets mit Jamal Adams. Von daher macht es für mich absolut keinen Sinn, Darius Slay zu traden. Du hattest noch einen Punkt?
Nee, das war's eigentlich.
Ach, das war's eigentlich.
Obwohl ja Ken Wisenhunt bei den Chargers.
Ja, das hätte ich sonst nachher nochmal kurz kurz gemeldet, in dem Segment kurz gemeldet angeführt. ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen den Bogen spannen zu den Spielen, beziehungsweise wie wir gesehen haben, am Wochenende, die jetzt kommen und unseren Predictions oder unseren Mid-Season Awards, what auch immer.
Playoff Predictions.
Ja, aber ich wollte vielleicht noch kurz über Andy Dalton sprechen, denn...
Warum?
Ich weiß es nicht. Im Zuge der Trade-Deadline hat es mich dann sehr verwundert, dass Cincinnati nichts gemacht hat. Also wenn sie ihren Quarterback auf die Bank jetzt setzen werden nach ihrer Bye-Week, der noch bis 2020 zwar einen Vertrag hat, aber im Grunde genommen super gut zu cutten ist.
Cutbar,
ja. Dann die ganze Zeit mit AJ Green. Jetzt kommt der Viertrunden-Pick Ryan Finlay rein. Warum versuche ich dann nicht jetzt auch noch was zu besorgen an Kapital für den kommenden Draft, um dann eben das Team wirklich auch ein bisschen umbauen zu können?
Für Andy Dalton? Wer will den denn haben?
Nee, für...
Achso, AJ Green, okay. Oder... Worauf hattest du angespielt?
Ja, AJ Green in erster Linie, denn ansonsten, ja, weiß ich nicht, macht es für mich halt so wenig Sinn.
Cincinnati ist, da kannst du nicht mit deinen Vorstellungen von was ist richtig, was ist falsch rangehen, glaube ich. Die haben ihre ganz eigenen Modus operandi da entwickelt.
Sowas wie, wir traden nie und wir holen auch keine Free Agents, die viel Geld kosten.
Ja, so ungefähr. Und wir feuern auch Leute nicht, nur wenn es gar nicht anders geht. Und ja, so in diese Richtung. Also Cincinnati, naja. Ja, sollen sie jetzt mal gucken, was sie in ihm haben, ob sie da viel erkennen können. Ich wage es zu bezweifeln, aber es ist natürlich auch immer schon wieder eine Spur interessanter. Andy Dalton hätten sie meines Erachtens auch genauso gut jetzt schon cutten können, denn es ist offensichtlich, dass sie kein Interesse damit haben, mit ihm die Zukunft zu gestalten. Bestenfalls wäre natürlich die Situation so, dass sie dann nächstes Jahr im Draft den ersten oder zweiten oder dritten Pick hätten, dann einen Quarterback draften und dann können sie immer noch sagen, ja, wir redshirten den und können alle nervigen Fragen damit abwenden, dass sie sagen, nein, Andy Dalton ist fürs Erste unser Starter und wenn Andy Dalton dann mit 1-6 in die Saison startet, quasi dann das Medienecho zu groß wird, dann wird Andy Dalton dann gebencht und dann wird der Rookie-Quarterback aufs Feld gebracht und alles ist gut und Andy Dalton kann danach in die Free Agency gehen in 2021.
Ja, oder ich meine, du kannst ihn mit Sicherheit auch in der nächsten Saison traden. Warum nicht?
Ja, aber da gibt ja keiner was für.
Ja, aber du ist immer noch besser, als ihn für nichts rauszuspielen.
Nee, er hat schon einen ordentlichen Wert. Entschuldigung, das kann man sehr leicht falsch verstehen. Also er hat schon einen Wert dadurch, das ist halt dieses...
Er ist die Dalton.
Er
hat einen eigenen Namen.
Andy Dalton?
Ja, die Dalton Line.
Ah, er ist so, das recht.
Er ist so die Grenze zwischen.
Ja, aber die ist ja schon länger nicht mehr. nein, es ist schon wertvoll, weil es wird mittlerweile von einem Team erwartet, wenn du einen Rookie-Quarterback draftest, vor allen Dingen hoch draftest in der ersten Runde oder so. Dann wird erwartet, dass er gestartet wird.
Genau.
Teams wollen das aber nicht. Verständlicherweise, weil die wollen die ganz gerne langsam heranführen. Das ist ein schöner Gedanke. Es ist aber schwierig
Totaler
für Teams.
Käse ist das.
Ja, was das ranführen?
Ja.
Nee, ich finde das eigentlich gut. Also ja. So eine Transition aufzubauen und Druck runterzunehmen von den Spielern. Also
ja, der Druck wird ja nicht kleiner, es wird immer der First Overall Pick bleiben.
Ja, aber unter Umständen, wenn du dann mit ihm eine Saison trainieren könntest und ihm das Playbook ordentlich beibringen könntest und das Schema, wenn er das besser versteht und wenn er dann anfängt, Defenses besser zu lesen und quasi schon pre-snap die Sachen instinktiv zu wissen, ohne großartig nachdenken zu müssen oder so. Das sind extrem hohe Werte und ich bin mir nicht so sicher, was da dran ist, wenn immer gesagt wird, dass Rookie-Quarterbacks verheizt werden, wenn sie so eine ganz furchtbare Starting-Season haben und ob da wirklich ein großes Risiko bei ist, das kann ich ja nicht so ganz einschätzen. Ich denke eher, dass es da ist was dran, aber es ist nicht so schlimm und dementsprechend finde ich die Idee schon, also ich sage jetzt nicht, das muss wie bei Aaron Rodgers passieren, dass er, ich glaube, 3 Seasons aussitzt, ne, hinter Brett Favre, aber so eine Saison in einem Redshirt hier ist meines Erachtens schon optimal für einen Rookie.
Na dann, let's go mit Andy Dalton und wem auch immer sie dann da.
Ja, das Problem ist halt immer nur, dass diese Teams meistens generell sehr schlecht sind, egal ja. was sie für einen Quarterback haben, ob es jetzt ein Fitzpatrick ist, der davor steht, oder dann Andy Dalton oder ein Eli Manning, dass die dann so schlecht in die Saison reinstarten, dass sie dann irgendwann sich nicht mehr damit rausreden können, dass das ihr Starter ist und dann müssen sie den Rookie trotzdem starten. Ne? Also das ist immer so die Kehrseite.
Oft genug gesehen, erst dieses Jahr mit den Giants und Daniel Jones zum Beispiel. Dann würde ich sagen, Christian, schauen wir ein bisschen das, was jetzt am Wochenende war, kurz drauf, um dann den Ausblick zu wagen und dann eben noch so ein paar News, denn wir haben auch noch ein paar Verletzungen, die wir besprechen können. Man kann es so ein bisschen zusammenfassen, die Teams, die bis jetzt siegreich waren in dieser Saison und auch ungeschlagen bleiben, sind die New England Patriots und die San Francisco 49ers, die beide ihre Spiele gewinnen konnten. Vor der Saison hatte man, glaube ich, ganz, ganz großes Interesse an diesem späten Sonntagnachmittagsspiel der Cleveland Browns bei den New England Patriots, als die Cleveland Browns im Grunde genommen schon in den Super Bowl geschrieben wurden. Das Ganze hat sich dann ja, im Grunde schon in den vergangenen Wochen, als die Browns mit einem 2-4 Rekord nach Foxborough gereist sind, dann schon wieder so ein bisschen revidiert. Und das Spiel hat dementsprechend dann auch so stattgefunden, wie man es direkt vor dem Spiel hätte erwarten können. Die Defense der New England Patriots, die ja unausweichlich die beste in der Liga ist, hat die Cleveland Browns dominiert. 3 Turnover direkt zu Beginn und dann war das Spiel im Grunde genommen schon gegessen.
Ja, Freddy Kitchens, ne? Der nächste Coach, der, den ich ganz oben auf die Jobsuchenliste für nächstes Jahr packen würde. Also auch wenn er gerade quasi erst seinen Vertrag bekommen hat, würde es mich nicht wundern, wenn er im nächsten Jahr nicht mehr die Zügel in der Hand haben wird bei den Cleveland Browns, denn da läuft so einiges ganz, ganz schief. Und das führt am Ende natürlich immer auf den Headcoach zurück, auch wenn es vielleicht am Ende ein bisschen unfair ist, weil er noch sehr jung ist und
jung, Headcoach. Jung, was das Playcalling angeht oder jung, was der Headcoach angeht.
Ja, also vergleichsweise. Ne? Er ist halt nicht in den 70ern. Oder
ja gut, das muss aber auch, glaube ich, kein guter Coach sein. Ich glaube, du kannst auch mit 25 ein guter Coach sein. Das Problem ist halt einfach nur, dass bei
Freddy... Wie alt ist er denn?
Keine Ahnung. Der ist bestimmt irgendwie Mitte, Ende so 40.
40? Ja. Ja.
Aber das Problem ist halt einfach...
44.
Ja, wenn du von einem Positional Coach im nächsten Jahr direkt Head Coach bist, das ist halt schwierig. Und keine Ahnung, das ist halt immer eine Transition, die nicht so einfach ist. Und ich glaube, viele denken halt einfach, ja, okay, dann ich mache dann halt irgendwie mein Offensive Play Calling, das kann ich ja, und alles andere kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist halt nur so ein ganz kleiner Prozentsatz von dem, was wirklich wichtig ist, um in dem Team erfolgreich zu sein. Das Play Calling am Wochenende, das können wahrscheinlich auch noch 50, 60, 70 andere ähnlich gut. Es geht halt darum, wie bin ich den Rest der Woche über, wie versuche ich als, sagen wir mal, ja, etwas dumm formuliert, als Führungskraft dieses Team zu anzuleiten oder das auch so ein bisschen die Richtung vorzugeben. Das wird halt, glaube ich, immer unterschätzt, weil einen guten Playcaller kriegst du jetzt mal etwas übertrieben gesprochen überall an der Straßenecke. Die Frage ist halt einfach nur, wie kriegst du...
Immer mit deinen Hot Takes hier.
Die Frage ist halt, wie...
Der Max Kellerman des German Football Analyst. Was?
Nein.
Was hat er jetzt? Genau, Max Kellerman hat vorgeschlagen, Tom Brady gegen Philip Rivers zu traden.
Ja, weil alle sagen, Tom Brady ist das einzige Team, zu dem er wechseln würde, wären die Chargers.
Wer sagt das denn? Das ist totaler Quatsch.
Doch, das haben Leute, die unglaublich nah an Tom Brady dran sind, unglaublich Insiderwissen haben gesagt, das einzige Team, das er sich selber ausgesucht hat, für das er spielen würde, würde er von den New England Patriots nach dieser Saison weggehen, wären die Chargers. Eben wegen der...
Weil er dann in L.A. ist oder was?
Ja, California Connection, whatever, I don't know. Das ist so, weil er ja mehr und mehr irgendwelche Fernsehauftritte und Filmauftritte hat, nicht so.
Wenn wir Cameos machen, die dann am Ende unschön für ihn ausgehen, oder?
Sowas in der Richtung, ja. Nee, aber es gibt einfach, wenn ich mir das anschaue, wenn ich die letzten 10 Jahre zurückgehe, 20, 30 großartige, in den Himmel gelobte Playcaller, die das mit Sicherheit auch gut gemacht haben. Ich will den Job jetzt nicht irgendwie diskreditieren. Es gibt aber nur ganz, ganz wenige gute Headcoaches. Und ich glaube, dass diese Diskrepanz dazwischen ist halt extrem. Und wenn ich ich würde niemals, wenn ich versuchen will, irgendwie das Team neu aufzubauen, was auch immer, dem Headcoach irgendwelche Playcalling-Duties geben. Er muss das Team overseen, also quasi den Überblick behalten. Er muss das Team die Richtung vorgeben. Er muss den Gameplan mitentwickeln, meinetwegen. Und er muss derjenige sein, der das Team formt und der das Team zusammenstellt. Aber er muss nicht zwangsläufig der sein, der dann in dem Ohr des Quarterbacks oder des meinetwegen Middle Linebackers ist und die Offense oder Defense callt. Dafür gibt es genug andere Leute, die das gut können. Und damit habe ich halt einfach immer generell ein Problem. Ich habe auch ein generelles Problem, wenn der Head Coach der Offensive Coordinator ist. Und sobald die Defense auf dem Feld ist, setzt er sich auf die Bank und spricht mit dem Quarterback und kriegt nichts mehr mit. Das, weiß ich nicht, das finde ich halt immer so ein bisschen strange.
Ja,
so nach dem Motto, ich gebe das alles ab.
Es gibt da zwei Stile, ne? Also einmal die, wirklich so diese Headcoaching als Overseer, als genereller Tonangeber und Richtungsweiser und das passt eigentlich schon ganz gut. Und dann natürlich die Person, die dann speziell in Offensive oder Defense extrem involviert ist, im Prinzip mehr oder weniger Offensive oder Defensive Coordinator ist, aber dann quasi Head Coach. Ne? Und ich persönlich mag es auch lieber, wenn du einen Head Coach hast, der mehr organisiert. Ne?
Ja, genau. Und,
aber auch den Gameplan. Ich meine, die Person, der Head Coach, der kann ja auch den Gameplan gestalten, ne? Und die Plays vorgeben, die gelaufen werden, ne? Aber
er muss ja auch involviert sein. Und er kann ja auch sagen in einem Spiel, okay, ich will jetzt, dass wir hier jetzt in diesem Drive einfach mehr laufen, wir müssen jetzt irgendwie das Laufspiel an Start bekommen. Solche Sachen und den Gameplan mit erarbeiten, definitiv. Aber ich würde halt immer sagen, vertrau den Leuten, die du einstellst, dass sie ihren Job gut machen. Vertrau dem Offensive Coordinator, dass er die ganze Woche sich da reinguckt.
Aber Freddy Kittens hat doch den Offensive Coordinator gar nicht eingestellt.
Ja, aber das, ich denke mir halt einfach, der Head Coach ist so wichtig, als dass er sich eine Woche sozusagen in der Vorbereitung für das Spiel als Offensive Coordinator für die Offense Gedanken machen muss. Er muss sich für alles Gedanken machen und
Bestenfalls aber nicht, um Challenges zu werfen.
Nee, das hat er nicht gut gemacht. Aber die beiden Teams sind auf jeden Fall, jetzt wenn ich von den Patriots und den 49ers spreche, die beiden letzten ungeschlagenen Teams. Das wird wahrscheinlich auch jetzt erstmal noch so ein bisschen so bleiben, auch wenn die Patriots natürlich ein sehr, sehr erwartungsvolles Spiel gegen die Baltimore Ravens vor der Brust haben. Aber interessant finde ich, dass beide eben durch ihre Defense getragen werden. Das haben wir jetzt natürlich auch schon mehrfach angesprochen. Und beide so ein bisschen gegen den Trend im Grunde genommen laufen. Also ich finde es eigentlich sehr interessant. Beide Teams sind gegen den aktuellen Trend in der Liga. Die San Francisco 49ers, die ein Laufspiel haben, das deutlich effektiver ist als ihr Passspiel. Obwohl wir ja in Zeiten sind, in denen der Pass eigentlich gefördert wird und in dem eigentlich das Laufspiel weniger Relevanz haben sollte, aber der effektive Raumgewinn, den sie durch ihr Laufspiel erzielen, ist extrem. Und die Patriots auf der anderen Seite mit ihrer Defense, die das Passspiel komplett unterbindet des Gegners. Das, was wir auch im Grunde genommen noch nie gesehen haben und deswegen eigentlich eine historische Defense darstellen, Denn gemessen an den großartigen Verteidigungslinien der vergangenen Jahrzehnte ist das, was die Patriots machen, in der heutigen Zeit halt gar nicht hoch genug zu loben. Und lustigerweise haben sie da so einen kompletten Shift hinbekommen in New England. In den Jahren zuvor war es immer eigentlich Brady mit seiner Brady-Bunch in der Offense, die das Team angeführt haben. Jetzt scheint es eher die Defense zu sein, die das Spiel bestimmt und das Team anführt.
Ja, in der Tat. Also es fing so letztes Jahr, Mitte letzten Jahres fing das so an, dass die Defense sich so ein bisschen gefunden hat, wo man so das Gefühl hätte, so dass so, zack, da ist irgendwie ein Schalter umgelegt worden. Die Spieler haben es verstanden. Das System von Bill Belichick, der auch wirklich extrem viele auf diese Mittelklasse-Spieler setzt, also Veteranen, die schon was älter sind oder nicht unbedingt was älter sind, aber die halt aus ihrem Rookie-Vertrag raus sind und einen sehr breiten Kader aufgestellt hat mit Spielern, die so zwischen 3 und 6 Millionen verdienen, dafür dann aber mehrere, anstatt dann einen Star weniger dabei zu haben. Das macht sich gerade in der Defense extrem bemerkbar, dass man hat wirklich das Gefühl, die verstehen sich alle top, das läuft einfach rund. Speziell auch Gilmore, der zu Beginn oft weiß ich nicht, ich will jetzt nicht wieder dich verärgern, aber in so einer Verteidigung Probleme hatte, das sieht man jetzt immer weniger, wenn sogar überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es mir dieses Jahr schon mal aufgefallen ist. Insofern ist das schon ein Stil, der wahrscheinlich aber auch nicht wirklich reproduzierbar ist, denn dass so viele Veteranen so lange zusammenhängen, um dann so einen Rapport zu entwickeln, das ist, glaube ich, schon wirklich was Besonderes.
Definitiv, das ist besonders. Und auf der anderen Seite bei den 49ers, was natürlich da besonders ist und vielleicht so der größte Unterschied in meinen Augen zu der Patriots-Defense, ist diese reine, pure Kraft und Explosivität, die sie in ihrer Front vorhaben. Ihre Pass-Rusher sind extrem stark und die Patriots sind eher ein Team, das viel Tausch da versucht, möglichst viele Spieler spielen zu lassen, um die Looks zu verschieben, immer wieder für die gegnerische Offense, um die Spieler auch frisch zu halten. Und die 49ers, die halt einfach mit ihrer puren Kraft und Explosivität da einfach unglaublich für Verwirrung und ständige Pressure sorgen und die Pets halt einfach...
Meine 8 First-Round-Picks in der Front 4.
Ja, das ist wirklich erstaunlich, auch wenn mir Bosa als Person sehr, sehr unangenehm jedes Mal aufstößt, wenn ich ihn sehe, aufgrund seiner Einstellung und seiner Haltung. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie stark diese Front ist. Und deswegen die Secondary, die, glaube ich, vielleicht ein bisschen überbewertet ist, aber deswegen natürlich auch sehr, sehr gut aussieht, weil sie einfach nicht so lange die Coverages halten müssen. Im Gegensatz zu den Patriots, da ist es eher die Secondary, genau, die Coverage hält und so den Pass Rush jetzt ermöglicht, mehr als die standardmäßigen, weiß ich nicht, 2,2 Sekunden zu haben, um zum Quarterback zu gelangen. Sehr, sehr interessant. Also beide gegen den Strom, was die Liga angeht, beide auch völlig unterschiedlich wieder, aber beide extrem erfolgreich.
Generell sind Touchdowns in diesem Jahr weniger geworden. Ich habe da neulich eine Zahl gesehen in dieser Woche. Ich habe es leider auch gar nicht mehr überhaupt auf dem Schirm. Aber insgesamt sind Passing-Touchdowns down im Vergleich zu letztem Jahr und auch deutlich.
Okay.
Also, aber gut, ich recherchiere das nochmal und kann das bestimmt nochmal relevanter vorbringen demnächst.
Was dafür interessant ist... Die Zahlen sind nach oben gegangen, die Zuschauerzahlen. Ich glaube, um 6% mal wieder hat die Liga bisher nach 8 Spielen, sprich nach der Hälfte der Saison, wieder Zuwachs gewonnen, was natürlich extrem wichtig ist für den Markt NFL, denn die nächsten Verhandlungen mit den Fernsehanstalten oder Streamingdiensten werden dementsprechend natürlich dann mit noch breiterer Brust geführt werden.
Genau.
Und das, obwohl wir mehr Defense sehen in diesem Jahr. Das ist ja interessant, weil im Grunde genommen hat die NFL ja vor ein paar Jahren gesagt, okay Leute, wir müssen mehr wir müssen mehr Klick sozusagen generieren, mehr kurze Videos Spektakel mit irgendwelchen großen Catches und Touchdowns generieren, damit wir mehr ZuschauerInnen an uns binden können. Jetzt wächst es trotzdem, obwohl das gar nicht mehr so der Fall ist.
Ja, es ist noch so ein bisschen fraglich. Ich habe die Zahlen jetzt noch nicht im Vergleich tatsächlich sehen können, denn es gab ja nach den Präsidentschaftswahlen in 2016, ja, ne?
Ja.
Ja, oh Gott.
Oder?
Ist nicht mehr ganz so lang, bis die nächsten kommen, Gott sei Dank. Da gab es ja einen sehr, sehr starken, obwohl sehr, sehr stark ist zu viel, aber es gab einen Verlust an Zuschauer. An Guckbeteiligung. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob die Zuwächse, die jetzt in diesem Jahr und ja auch im letzten Jahr schon passiert sind, ob die nicht so eine Art Normalisierung sind oder ob es wirklich ein komplett neues Wachstum ist. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Aber es ist natürlich schon erstaunlich, dass das American Football, das amerikanische Fernsehen massivst dominiert. Also neulich war irgendwie ein Baseball-Playoff-Spiel, da bin ich ja überhaupt nicht drin. Das ist ja von dir wieder so eine etwas neuere Leidenschaft, ne? Die nicht ansatzweise die Quoten von dem, ich glaube, Cincinnati-Spiel oder so erreicht haben.
ganz so krass war es nicht. Es war das Spiel es war das Sunday Night Game, das hat ein World Series Game geschlagen. Also man muss dazu sagen, World Series
stimmt,
im Grunde genommen der Super Bowl, der in der Best of Serie
aus.
Was
heißt ein ALS eigentlich?
American League ist es, glaube ich, richtig. Ich weiß nicht mehr genau, was. Auf jeden Fall.
Ist das nicht die Krankheit? Diese Nerven?
Die World Series quasi, sprich die Best-of-Serie, die in der MLB ausgetragen wird, quasi die Finalpaarung hat an dem Tag, glaube ich, weniger Einschaltquoten gehabt als das Sunday Night Game zwischen den Green Bay Packers und den Kansas City Chiefs.
Aber es ist ja regelmäßig so, dass das Footballspiele selbst, also reguläre Regular Season Games, irgendwelche Basketball-Playoff-Spiele oder so schlagen, was die Zuschauerquote angeht.
Es ist halt einfach der Sport Nummer eins, der geschaut wird. Und ich glaube, wäre es was anderes gewesen, wenn es doch wahrscheinlich nicht. Also es hat mich so ein bisschen gewundert, dadurch, dass Patrick Mahomes ja nicht gespielt hat für Kansas City, habe ich gedacht, dass vielleicht weniger Leute dann einschalten würden, aber als die Zahlen dann rauskamen, war ich dann schon etwas überrascht, dass es dann wirklich auch das World Series Game geschlagen hat. Gut, wir können vielleicht kurz drüber sprechen, über das Spiel. Die Packers gegen die Chiefs, die mit Matt Moore eigentlich gut dastehen. Wir können jede Woche erneut fragen, Patrick Mahomes, sollte er jetzt an die 80-90% fit sein, würdest du ihn spielen lassen jetzt im kommenden Spiel? Zum Glück auch wieder für Kansas City zu Hause gegen Minnesota?
Wir wissen ja mittlerweile, dass Patrick Mahomes ein besonderes Knie hat.
Ach so, wissen
mit
wir das.
Besonders loosen, also lockeren oder flexiblen Bändern.
Ah.
Dementsprechend ist nicht so viel Schaden passiert an seinem Knie. Er wollte ja schon diese Woche spielen. Das ist natürlich immer die Frage, ob das dann nicht einfach eher wieder so ein bisschen Media-Gedöns ist, um zu zeigen, wie er für das Team brennt und bla und bla.
Er wurde
bla
auf jeden Fall, glaube ich, häufiger gezeigt, obwohl er an der Seitenlinie stand während des Sunday Night Games als der eigentliche Quarterback Matt Moore.
Ja, also, ja, ich weiß es nicht. Also meines Erachtens immer noch Safety First bei einem Franchise-Quarterback in einem Szenario, wo zumindest noch nicht absehbar ist, dass es extrem wichtig ist, wirklich jedes Spiel zu gewinnen. Und ich würde jetzt auch nicht Kansas City absprechen, dass sie gegen Minnesota auch unbedingt Patrick Mahomes brauchen, um zu gewinnen. Denn Minnesota hat zwar einen ziemlich guten Lauf hingelegt, aber überzeugend sind sie auf keinen Fall.
Nee, überzeugend sind sie definitiv noch nicht. Devin Cook ist natürlich herausragend. Ich weiß nicht, wie es um Adam Thielen steht, ob er dann das Spiel schon spielen wird jetzt wieder. Aber ja, ich meine, sie haben es gezeigt gegen Green Bay, die mit Sicherheit auch nicht ihr allerbestes Spiel gezeigt haben an dem Sonntag in Arrowhead, aber mit Sicherheit oder definitiv, sonst hätten sie nicht gewonnen, genug, um das Spiel zu gewinnen. Aber man hat gesehen, dass Matt Moore in der Offense auch wirklich sehr, sehr gute Leistungen zeigen kann. Und für ihn ist das, glaube ich, so ein bisschen so ein kleiner Himmelsritt fast. Also wenn man sich in Erinnerung ruft, in welchen Offenses er vorher spielen musste, Matt Moore, ist das jetzt für ihn, glaube ich, großartig, mit dieser Kansas City Offense zu spielen. Mhm. Und ja, ich glaube auch, ihre Chancen sind wirklich 50-50, auch ohne Patrick Mahomes für das Spiel gegen Minnesota. Und ich würde es auch nicht machen, auch wenn du, wie du sagst, das Knie ganz besonders ist. Pliability, Christian, ist es immer wieder die Pliability, die die Spieler vor den schwerwiegendsten Verletzungen bewahrt. Es ist ja fast so, als wäre er von den Toten auferstanden, wie die Zeitung oder die Medien darüber berichten, über das Knie von Patrick Mahomes.
Das Knie Gottes, oder?
Ja, also man hätte noch nie etwas derartiges gesehen. Man hatte gedacht, es wäre super schlimm und dann auf einmal, im Grunde genommen am nächsten Tag, konnte er schon wieder rennen und alles machen und auf Bäume klettern, so ungefähr. Also ich war etwas irritiert. Kommen wir...
Playoff-Aussichten?
Playoff-Aussichten.
Ja, machen wir doch Playoff-Aussichten.
Oder wollen wir erstmal MVP machen, mit Season-MVP?
Nee, MVP habe ich auch gar nicht so viel Bock
drauf. Ja, dann zwinge ich dich dazu. Dein Mid-Season-MVP.
Russell Wilson. Ach, das ist schwierig im Moment, finde ich. Ja. Also, ich meine, Patrick Mahomes war auf dem Weg dahin, jetzt ist er verletzt. Drew Brees war auch auf dem Weg dahin und ist ganz lange ausgefallen. So ein ganz klarer Kandidat gibt es nicht so, dass sogar Christian McCaffrey im Moment sogar auch häufiger mal in der Diskussion ist um den MVP-Titel, aber ich werde mich sträuben, einem Running Back einen MVP-Titel nahezulegen, da muss schon einiges für passieren, vor allen Dingen nicht in einem Team wie Carolina, das vor sich her dümpelt und nicht wirklich wie ein Playoff-Contender aussieht, da tue ich mich dann sowieso schwer, da einen MVP-Titel zu verleihen. Auch wenn man natürlich bei MVP argumentieren kann, dass es nicht um, dass es darum geht, dass der Spieler wichtig fürs Team ist. Aber naja, ich tendiere da doch zu Russell Wilson im Moment.
Würde ich auch. Der einzige vielleicht so Sidekick, den ich nennen würde, wäre vielleicht vor allen Dingen
Gardner Minshew?
Nein. Definitiv nicht. Auf das, was du gerade angesprochen hast, mit die Wichtigkeit für, oder den Stellenwert für das Team einfach. Vielleicht noch Michael Thomas von den Saints.
Ein Wide Receiver, ich weiß, gab es überhaupt jemals einen Wide Receiver, der MVP geworden ist?
Des Super Bowls, ja, mehrfach.
Ja, des Super Bowls, aber.
Ich weiß nicht, wann der letzte overall. MVP, wahrscheinlich Jerry Rice irgendwann mal, könnte ich mir
könnte
vorstellen.
Sein, ne?
So zum Kopf heraus, keine Ahnung. Okay, dann kommen wir zu den Playoffs, den möglichen Playoffs oder den Playoff-Aussichten.
Formatvorschlag?
Formatvorschlag.
Von mir?
Ja, gerne.
Wir gehen die Listen chronologisch durch.
Oh ja.
Die Division, Entschuldigung. Und jeder sagt erstmal den Division-Leader, den er prognostiziert. Und fügt danach eventuell noch eine Wildcard oder zwei Wildcard-Teams hinzu.
Okay, fangen wir an mit der NFC.
Ah, okay, ich dachte, aber gut. Ja. A kommt vor N, aber gut, Felix, machen wir es so.
NFC East.
Also ich soll anfangen, ja. Dallas.
Ja, ist schwierig, ne? Da jetzt
ja.
Irgendwie Dallas.
Crab Division, ne?
Ja, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite Philly hat, muss man wirklich sagen, gegen Buffalo jetzt gut gespielt am Wochenende. Man hat
gegen Buffalo.
Kommen wir gleich
Disrespect.
Und man hatte erhofft, so ein bisschen auch wahrscheinlich als Philly-Fan, dass sie ja zur Trade-Deadline nochmal was machen würden. DeSean Jackson ist jetzt wieder in Individual Drills, was auch immer das heißen mag, für seinen Status für die kommenden Wochen. Ja, ich sehe momentan auch eher Dallas vorne als Philly.
Ja, also es ist auf jeden Fall, es sind zwei Teams, die meines Erachtens einen hohen Ceiling haben, wie es immer so schön heißt, also viel Potenzial, ja. Und das meines Erachtens im Moment massiv nicht abrufen, aus verschiedensten Gründen, ob es jetzt Verletzungen sind bei Philly oder bei Dallas Cowboys.
Unvermögen, Coaching und Unvermögen.
Ja. Aber ja, ich würde da jetzt auch kein Wildcard-Team reinpacken. Das ist auch ein bisschen schon fast illusorisch, das vorherzusehen. Und ja, aber ich denke, dass Dallas es rumreißen wird, weil es ist, glaube ich, leichter für Dallas stark zu spielen, als es für Philly ist.
Definitiv. Und beide haben einen ähnlichen Schedule noch vor der Brust, würde ich mal grob sagen.
Wie oft spielen sie noch gegen Washington und die Giants?
Kommen wir zur NFC North.
Jetzt fängst du an. Oder soll ich wieder?
Nö, ich fange gerne an. Also klarer Frontrunner, natürlich Green Bay. Green Bay, die sich mit in den Top 3 generell da einreihen mit den Saints und den 49ers. Minnesota hat ein wirklich, wenn sie das durchziehen können, wirklich sehr, sehr guten Möglichkeit in den Playoffs auch was zu erreichen. Mhm. Also ich mag Minnesota. Was mir nicht gefällt, ist eigentlich das, was die Stärke von Minnesota in den letzten Jahren war unter Mike Zimmer, nämlich die Verteidigung. Die ist doch wirklich irgendwie überhaupt nicht gut dieses Jahr. Also Xavier Rhodes, einer, der vor ein paar Jahren als einer der besten Corner in der Liga bezeichnet wurde, verliert im Grunde genommen Woche für Woche jedes Matchup, was er hat.
Ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie das so schnell vor die Hunde gehen konnte.
Ja, also das gegen Washington, das Spiel, da hat er im Grunde genommen nur den Pass verhindert, indem er eine Flagge provoziert hat. Also Xavier Rhodes ist für mich wirklich jemand, den du vielleicht irgendwie als Mike Zimmer mal auf die Bank setzen solltest, denn er tut deinem Team und der Defense nicht gut. Denn wenn jemand irgendwie Defensive Pass Interference kreiert, dann ist es Rhodes. Also insofern ist der so ein bisschen so ein großer Schwachpunkt, das eigentlich eine Stärke sein sollte bei Minnesota. Nichtsdestotrotz sehe ich sie schon in dem Wildcard-Spot.
Ja. Ja, es ist, ich bin mir dann nicht ganz so sicher. Ich glaube nicht an das Team. Also ich tue mich da wirklich schwer. Kirk Cousins, der jetzt so aufgedreht hat die letzten Wochen. Ich habe mir die Schedule-Geschichte jetzt nicht so genau angeschaut. Ich weiß nicht, wie das am Ende aussieht. Ich glaube, dass Green Bay am Ende das doch als Division-Leader nach Hause fahren wird.
Ja, das auf
vermutlich
jeden Fall.
Auch,
ja.
Vermutlich auch relativ problemlos. Ob es dann am Ende für eine Bye-Week reicht, das ist dann die nächste Frage. Das können wir dann vielleicht in einem Monat oder so prognostizieren, wenn wir es dann etwas genauer machen wollen.
Ja, sie haben jetzt zwei sehr, sehr spannende Spiele, ne? Also Kansas City und dann Dallas, beide auswärts. Und danach haben sie die Denver, die Bye, und dann kommt Seattle auch auswärts. Also das wird hart.
Ja, es ist jetzt Make it or break it jetzt hier, ne? Ich meine, Denver ist...
Ja, Denver meine ich jetzt
ab und
nicht.
Ab und zu sind sie zu was fähig, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, die Defense ist auch nicht zu unterschätzen. Aber
halt, wenn Joe Flacco voll 100% hat, ne?
Ja, nee, das ist ja Addition by Subtraction. Wenn Flacco jetzt ausfällt für 5 Wochen, wer weiß, was dann in Denver passiert.
Okay.
Nein, Scherz beiseite. Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt nicht wüsste, wer sonst eine Wildcard unbedingt bekommen würde. Das wäre dann ja wahrscheinlich die Rams, die sich dann mit Minnesota um die Wildcard prügeln werden down the line, denke ich, dass Minnesota auch eine Wildcard bekommen wird.
Dann gehen wir weiter zur nächsten Division in der NFC.
Ich glaube, das ist relativ einfach, ne?
Die
New Orleans Saints.
South, genau. New Orleans Saints. Carolina, glaubst du nicht an einem, ich glaube auch nicht dran, das Spiel gegen San Francisco. Ich will es jetzt nicht nur als ein Spiel jetzt irgendwie, ja, damit die Saison definieren, aber das ist für mich, ja, wirklich eine Wundertüte, und ich glaube auch nicht, dass Kyle Allen, sollte Cam Newton jetzt nicht mehr zurückkommen oder geschont werden, was auch immer, da irgendwie noch was reißen kann Richtung Playoffs.
Denke ich auch nicht. Dazu ist auch die Konkurrenz zu stark.
Dann rüber zum Westen. San Francisco führt die Division an. Gefolgt von Seattle und dann den Rams. Es ist schwierig. Ich glaube wirklich, dass Seattle die Division noch gewinnt.
Das war auch gerade meine Bold Prediction, die ich mir gerade ausgedacht habe.
Oh, schade aber auch, ne? Weil Jimmy Garoppolo ist einfach nicht gut.
Ja.
War das auch deine Bold? War das auch deine Bold Prediction, dass Jimmy Garoppolo nicht so gut ist?
Nee, das ist ja nicht mal bold.
Nee.
Doch, ist es schon. Meine Bold Prediction wäre es auch gewesen zu sagen, dass Seattle die Division noch gewinnt am Ende. Aber ich bin da auch, nee, okay, dann mache ich es nicht. Dann sage ich, nee, Seattle schafft es nicht, denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass Pete Carroll mir häufig Wutfalten auf die Stirn gezaubert hat, kann man das so sagen?
Hm.
Und dementsprechend, also das alles sehr, sehr konservativ angeht und nur fürs vierte Down geht, wenn quasi jemand ihm eine Pistole an den Kopf hält. Dementsprechend San Francisco, der restliche Schedule ist jetzt auch nicht so mega, ja, obwohl, ja.
Naja.
Naja, es ist schwierig.
Arizona, Seattle, Arizona, Green Bay, Baltimore, New Orleans.
Naja,
also,
ich sehe es auch gerade.
Deswegen glaubst du denn, muss ich das die Rams kommen noch in die Playoffs?
Nee.
Nee. kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen.
Also ich sag 49ers, Seattle als Wildcard und dann wäre mein Slot ja auch schon voll, denn ich habe ja Minnesota reingeholt.
Ja. So, dann springen wir rüber zur AFC. Auch hier fangen wir mit der AFC East an. Christian, you have the floor.
Ja, ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht weit aus dem Fenster und gelte auch nicht irgendwie als Homer, wenn ich
Homer.
Die New England Patriots ganz klar als Division-Sieger benenne. Was danach die Wildcard angeht, tue ich mich schwer damit, die Buffalo Bills nicht zu nennen, denn nicht aufgrund ihrer Stärke und auch nicht aufgrund von Josh Allen, der zwar augenscheinlich einen Schritt nach vorne gemacht hat in diesem Jahr, aber für mich irgendwie immer noch nicht wirklich mich zufriedenstellen würde als General Manager oder als Fan der Bills. Also ich bin noch nicht wirklich überzeugt von ihm. Da muss noch einiges passieren, aber ich habe ihn auch noch nicht abgeschrieben. Defense ist natürlich nicht zu verachten, bei weitem nicht zu verachten. Vielleicht die drittbeste Defense in der Liga. Naja, vielleicht auch nicht ganz, aber auf jeden Fall.
es ist schwierig, ja. Sonst wir kommen
ich muss mich festlegen, ne? Ich sage aber trotzdem, dass sie reinkommen, aufgrund auch, dass sie noch ein Spiel in der AFC East haben, das leicht zu gewinnen sein wird. Und dementsprechend, ja, Buffalo Bills kriegen eine Wildcard.
Ich muss mich anschließen, weil allein die anderen
Teams... Ach, haben sogar noch, sowohl gegen Miami als auch gegen die Jets spielen sie noch. Stimmt.
Und im Gegensatz zu den anderen Teams, die auf die Wildcard-Position starren momentan, haben sie halt einfach den deutlich besseren Rekord, weil die anderen sind im Grunde genommen unter 500, die man jetzt vielleicht noch sonst so anführen könnte, abgesehen von...
Tja, Indy Houston, ne? Aber ja. Ansonsten, ja, du hast recht. Also die Konkurrenz ist einfach schwach in diesem Jahr in der AFC, nachdem wir die besten beiden Teams quasi rausnehmen.
Wenn wir dann rübergehen in die in den Norden, auch da sieht es relativ deutlich aus mittlerweile schon. Baltimore führt die Division an als, für mich der klare Division-Sieger auch. Ich sehe jetzt nicht, dass Pittsburgh mit Mason Rudolph, das Cleveland mit Baker Mayfield oder die Andy Dalton losen Cincinnati Bengals irgendwie was machen können. Und die Bengals natürlich überhaupt nicht, aber auch Cleveland und Pittsburgh, nee. Also 2-5 und 3-4, ich weiß nicht, wo die Siege daherkommen sollen. Viele haben jetzt gesagt, natürlich Cleveland hat jetzt einen der leichtesten Schedules überhaupt in der Liga und der in den ersten Wochen, in der ersten Saisonhälfte war einer der schwersten. Ja, mit Sicherheit, aber ja, für ein Team mit den Ambitionen, die sie hatten oder haben, mit den Spielern, war auch der erste, wenn auch schwierige Spielplan oder der erste schwierige Saisonhälfte unterirdisch und von daher kann ich ihnen da keine Props geben für.
Ja, das ist, da gebe ich dir recht. Also ich tue mich da auch sehr schwer, weil 2-5 ist halt schon mal erstmal ein Loch, das auch die Psyche natürlich anknackst. Und wenn man Baker Mayfield hört, der, der
heute sich ein kleines Wortgefecht geliefert hat mit einem Reporter. Ja.
Also jede Woche ist irgendjemand anders schuld, abgesehen von ihm und seinem Team. Ne? Und das ist so für mich kein Rezept, das Hoffnung gibt. Deswegen sehe ich das auch so, dass Baltimore wahrscheinlich relativ unbedrängt dort als Division Leader in die Playoffs einziehen wird und danach nichts mehr kommt.
Momentan ja auf Position 2 generell im Playoff Picture. Die Indianapolis Colts führen die AFC South an mit 5-2, gefolgt von Houston mit 5-3 und danach Jacksonville und Tennessee, die ja mit 4-4 gar nicht so schlecht dastehen, ja. Aber wenn wir das mal realistisch betrachten, Indianapolis oder Houston, beide würde ich in den Playoffs sehen. Wer, glaubst du, wird die Division gewinnen?
Ich finde erstmal die Frage ist, willst du Jacksonville unbedingt schon abschreiben? Denn wir dürfen nicht vergessen, sie spielen die ganze Zeit mit einem Backup-Quarterback, ne? Der zwar durchaus eine sehr gute Sache macht, der bärtige Minshew.
Der mir tierisch auf den Keks geht, diese. sie spielen mit einem Backup-Quarterback, aber es ist ja das Jahr der Backup-Quarterbacks. Indianapolis spielt auch mit einem Backup-Quarterback, streng genommen.
Nein, das ist Starter gewesen zu Beginn der
Saison. Ja, okay. 2 Minuten vor Beginn der Saison war er Starter. Also, und Gardner Minshew ist 2 Minuten nach Beginn der Saison Starter gewesen. Also, ja, Nick Foles kann ja auch noch zurückkommen. Oder wird er auch zurückkommen.
Das Aber Team, wird er dann auch starten?
Ja, ich meine, das ist dann relativ unwichtig, glaube ich, weil Jacksonville als Team einfach
ja,
zu schwach
so
ist.
Extrem meh ist, ne? Ja. Ich weiß, was du meinst. Das war eigentlich auch nur so ein bisschen, ich wollte nur so ein bisschen.
Ach so, okay. Rein. Ja, Tennessee könntest du genau das Gleiche sagen mit Ryan Ach, Tannehill, jetzt wo sie ihren
Quarterback Nee, das kannst du nicht das Gleiche sagen. Das wäre ja ein Hahn herbeigezogen.
das, ja, glaube ich nicht. Also, wem traust du es jetzt momentan zu? Indianapolis oder Houston?
Ich Houston. Schon. Also, es ist der deutlich bessere Quarterback. Es ist meines Erachtens auch bessere Skill-Positions in der Offense. Und das ist das, worauf ich dann am Ende mehr Wert lege. Head Coaching würde ich dann doch Indianapolis den Vorzug geben, was vielleicht auch nicht zu verachten wäre, aber
generell das ist, Coaching, also auch auf ja. den Position die einzelnen Position Coaches, die würde ich auch als deutlich stärker ansehen bei Indianapolis im Gegensatz zu Houston. Also durch die Bank, das Coaching besser bei Indianapolis, die Defense besser als bei Houston, jetzt
J.J. Watt raus
dieses Jahr.
Ja.
Ich glaube, Indianapolis gewinnt das und das ist extrem wirklich, muss ich sagen. Auch wenn natürlich die Konkurrenz in der AFC insgesamt nicht so stark ist dieses Jahr, aber wer hätte das vor der Saison gedacht? Ein paar, die ja, selbstbewusst sahen, haben an dem Tag noch, als Andrew Luck in Frührente gegangen ist, gesagt, Indianapolis gewinnt trotzdem die Division. Habe ich bei weitem nicht dran geglaubt. Und jetzt sieht es nach Hälfte der Saison gut aus. Und
ja, die AFC South ist übrigens die einzige Division in der ganzen NFL, in der alle Teams ein positives Point Differential haben. Also in der alle Teams mehr Punkte erzielt haben, als sie selber kassiert haben bis jetzt in dieser Saison. Also zeugt davon, dass es wirklich eine kompetitive Division ist. Ich sehe es aber auch, also ich würde da jetzt nicht mit dir drüber streiten wollen, welches Team ich im Moment als Division Leader ansehe. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig und auch für Indy kannst du sehr gute Argumente finden.
Wenn es danach geht, müsstest du nicht sagen Houston, denn die haben das beste
Point Differential.
Genau, mit 24.
Ja, das ist dafür irrelevant. Also
der Westen.
Ja, da sehe ich kein Team über die Wildcard reinkommen und Kansas City, also das ist ja auch relativ klar, ne?
Absolut. Schade.
Aber wäre schon interessant, wenn Buffalo anfängt ein bisschen zu straucheln und Jacksonville, also ich würde es nicht als unmöglich beschreiben. Also
oder Oakland? Oakland ist doch noch.
Ja, da. Oakland ist auch sneaky. Besser Schlecht. Als, nee. Also Oakland, aber ja, 3-4 ist halt auch wieder ein Loch, aus dem du rauskommen musst, aber Oakland wird, glaube ich, noch lange dabei bleiben im Rennen.
Ja, im Rennen sind sehr viele dann rechnerisch immer noch lange
ja,
dabei.
Ja, aber auch im realistischen Rennen.
Im realistischen Rennen, genau. Soweit zu
Verletzungen.
Und genau, zu unserem Playoff-Picture. Wir würden dann heute beenden diesen NFL Tuesday on a Wednesday mal wieder am Tag nach der NFL Trade Deadline. Jetzt können wir vielleicht auch nochmal sagen, dass ab jetzt all die Spieler, vielleicht für die es noch nicht wissen, die unsere Spezialfolgen nicht gehört haben, nun durchs Waiverwire durchschlüpfen müssen. Das heißt, dass die Teams, die vielleicht gut dastehen, die sich noch erhoffen, vielleicht irgendein Veteran, der irgendwo rausfliegt, einzustellen, haben nicht mehr so große Chancen, denn sie können ihn jetzt nicht einfach holen, sondern sie müssen warten, bis sie im Waiver sozusagen dran sind.
Und spezielle Teams, die nicht wollen, dass ein gewisser Gordon von einem Competitor quasi unter Vertrag genommen wird, können sich jetzt sicher sein, dass sie Gordon entlassen können von der Injured Reserve, damit er bei einem Team landet, das
Cincinnati heißt.
Nicht relevant.
Genau. Sonst vielleicht noch kurz gemeldet, die Patriots, vielleicht haben das ein paar Leute mitbekommen, haben mit Mike Nugent als Kicker in den letzten Wochen gespielt. Den haben sie jetzt rausgeworfen, nachdem er nicht wirklich so überzeugt hat. Und jetzt haben sie jemanden geholt, der noch weniger überzeugend eigentlich ist, mit Nick Folk.
Der ist in der World League, war der extrem gut.
Ja, in der World League. Er hat ein Career, glaube ich, Field Goal Percentage von 80, was relativ schlecht ist. Nick Folk, der, naja, jetzt glaube ich schon seit 2 Jahren kein Field Goal mehr geschossen
2016,
hat.
2016, ja.
Der wird jetzt für die New England Patriots als Kicker auflaufen. Wir können uns da schon drauf freuen. Das wird sehr, sehr lustig. Denn wir können davon ausgehen, dass die Patriots deutlich häufiger dann das vierte Down ausspielen oder einfach auch dann in 2 Wochen wieder jemand anderes haben. Denn auch die Falcons haben ihren Kicker rausgeworfen, Matt Bryant, der fast so gute Memes produziert hat wie sonst nur Jay Cutler in den letzten Wochen. Auch er, der ja schon sehr, sehr in die Jahre gekommen ist, was man ihm gar nicht so ansieht. Er wurde rausgeworfen und ich glaube, sie haben Tavecchio zurückgeholt.
Nee, Young Kuhn. Kuh.
Ah, genau. Okay. Ja, stimmt, du hast recht.
Aber auch nicht so relevant. Also ich meine, wen interessiert es, wer für Atlanta kickt, ne?
Ja,
also.
Das ist richtig. Dann hatte Christian heute schon früher angesprochen, Ken Wisenhunt, der Offensive Coordinator der Chargers wurde rausgeworfen. Lynn, der hat verlauten lassen, der Head Coach, dass sie einfach keinen Rhythmus hatten in der Offense. Kann man definitiv unterstreichen, ganz, ganz fett unterstreichen. Die Chargers haben aber insgesamt generell gar keinen Rhythmus diese Saison. Eine der großen Überraschungen im negativen Sinne. Ein Playoff-Team des letzten Jahres, ein sehr, sehr vielversprechendes Playoff-Team ja auch im letzten Jahr, wo viele gesagt haben, die könnten auch die Patriots in Foxborough schlagen. Wirklich mit einer atemberaubend schlechten Saison, vielleicht der letzten für Philip Rivers, der auch keinen guten Job macht. Dann wird es jetzt jemand anderes übernehmen, die Play-Calling-Duties für Ken Wisenhunt, ob es was bringt, wahrscheinlich eher nicht, Makulatur. Traurig eigentlich generell, was mit den Chargers los ist. Es tut mir immer wieder so, so leid für die Chargers, für die Fans, die San Diego Community, dieser ganze Umzug, dieses Stadion, das so aussieht wie irgendwie so ein Drittliga-Stadion in, weiß nicht,
Ostwestfalen. Wie hieß es nochmal? Dignity Health oder so?
Dignity Health Stadion. That's where your dignity leaks out. Das ist nicht so wunderbar.
Um es mit den ikonischen Worten eines Chef-Anchormans zu sagen, go fuck yourself, San Diego.
Genau. Dann, Christian hat es gerade angesprochen, wir haben es fast unisono angesprochen, J.J. Watt ist raus für die komplette Saison mit einer, was hat er genau?
Pectoral, ne? Fragst du was? Ja, Pec hatte ich jetzt auch so in Erinnerung, aber ja, Pec, also Großmuskel.
Gute Altverletzung, die dann doch alle für mindestens ein Jahr rauswirft. Bei J.J. Watt ist es natürlich eine besondere Situation, denn er ist so ein bisschen der Rob Gronkowski der Defense. Wenn auf dem Feld, wenn gesund, wenn heile, unglaublich stark, aber halt einfach in seiner Karriere selten, dass er mal eine Saison durchspielen konnte, selten, dass er dann, wenn es wichtig wurde, auch da war. Sehr, sehr schade für ihn. Es bleibt jetzt die Frage auch, oder die man stellen muss, was passiert mit ihm in den kommenden Jahren? Ab dem nächsten Jahr, glaube ich, hat er kein Dead Money mehr im Vertrag, wenn die Texans sich von ihm trennen möchten. Was logisch wäre, weil die 15 beziehungsweise dann 17 Millionen an Cap-Nummer, die möchtest du eigentlich mit einem Spieler wie J.J. Watt, der besonders jetzt in Bezug auf seine Verletzungshistorie nicht unbedingt im Team haben. Oder
das ist, schwierig.
Ist es dir das wert, 15 Millionen zu zahlen für einen Spieler, der relativ wahrscheinlich nicht die komplette Saison spielen wird? Vor allen Dingen ja auch nicht am Anfang. Am Anfang ist er immer da, aber passt dann den Rest der Saison. Das ist so wertlos.
Ich habe nicht mehr ganz auf dem Schirm, wann er das letzte Mal eine Saison durchgespielt hat, beziehungsweise in den Playoffs aktiv war. Weißt du das noch? Also tendenziell würde ich sagen, das ist immer noch vertretbares Geld, denn wenn du dir überlegst, dass ein Referenzvertrag für einen Spieler seiner Klasse, wenn gesund, sag ich mal, bei nördlich von 20 Millionen liegt, bist du mit 15 bzw. 17 Millionen eigentlich immer noch sehr gut dabei und hast einen Bargain, sodass ich noch nicht sagen würde, okay, weg mit ihm. Auf der anderen Seite hat Houston natürlich jetzt auch nicht so viel Draftkapital in den nächsten Jahren, sodass möglicherweise da Interesse besteht, ein bisschen neues Draftgeld quasi einzusammeln. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend sein, wie das passiert, denn tradebar ist er. Er kann auch immer noch liefern, aber injury prone, und vielleicht findet sich aber ein Team, das bereit ist, was für ihn abzugeben. First one pick finde ich ein bisschen viel, aber naja, auch weniger also, kann den Houston schon wieder helfen. Ne?
Für einen Contender ist halt J.J. Watt auch nur wichtig in den Playoffs. In einem möglichen Super Bowl, weil die Regular Season ist halt so, ja, ob er jetzt dann spielt oder nicht, ist eigentlich uninteressant. Wichtig wäre es, wenn er in den Playoffs da wäre, weil da kann er dann wirklich der spielentscheidende Spieler sein. Aber er hat 16 und 17 zum Beispiel beide Saisons vorzeitig und dann auch einen Großteil der Saisons verpasst. Das ist ja traurig, aber sehr viel.
Das waren Rückenprobleme, glaube ich, ne?
Ja.
Die er damals hatte. Ja gut, jetzt hat er diesmal wenigstens keinen Rücken. Also,
naja,
wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall spannend mit ihm. Das ist, wird eine interessante Geschichte sein.
Ja, die Dolphins, die jetzt auch nicht mehr so viele Ambitionen haben dieses Jahr, außer das Woche 16 Spiel natürlich, haben Xavien Howard, der Einzige, der wahrscheinlich nicht zur Disposition steht bei diesem Team, ebenfalls auf die IR gesetzt. Seine Saison ist vorbei mit einer Knieverletzung. Und das, oder hast du noch was anderes, Christian, würde sonst unsere Folge heute so ein bisschen abrunden.
Justin Britt von Seattle.
Stimmt, er ist auch auf die IR gelandet.
Könnte auch noch wichtig sein, denn die sind ja auch durchaus Playoff-relevant. Joe Flacco hatten wir eben schon angedeutet. Wissen wir jetzt noch nicht genau, ob das wirklich schlecht ist für Denver. je nachdem, wen man von uns beiden fragt. Und was ich schon auch relevant finde, ist, dass Brandon Cooks mal wieder eine Concussion bekommen hat. Es ist jetzt, glaube ich, die zweite in diesem Monat gewesen, die vierte seit dem Super Bowl, mit dem er mit den Patriots gespielt hat in 2017. Vertue ich mich da? Nee, 2017 war das, ne? Ja. Könnte durchaus auch sehr relevant für ihn werden, denn so viele Concussions am Stück. Ich habe jetzt auch gelesen, dass er einen Spezialisten in New York aufsuchen will.
Pittsburgh. Er sucht einen Spezialisten in Pittsburgh auf, ja.
Und dementsprechend eine Situation, die zu beobachten ist, denn er hat auch gerade seinen Vertrag bekommen bei den Rams, und die haben ja natürlich auch jetzt nicht unbedingt immer in der kürzeren Vergangenheit die besten Erfahrungen mit dicken Verträgen für Spieler gesammelt. Also insofern können wir da sehen, ob sich da der Trend, ob sich da ein Trend bestätigt oder er den Trend widerspricht.
Ein Trend, der auf jeden Fall, oder zwei Trends, die man beobachten kann. Einmal NCAA, wir haben vor ein paar Wochen schon mal darüber berichtet, als in Kalifornien das losging, dass College-Athletes sich an ihrem eigenen Namen auch endlich mal bereichern dürfen, an ihren eigenen Namensrechten etwas verdienen dürfen. NCAA, die Vereinigung, hat dem jetzt so ein bisschen schon mal die richtige Richtung weitergegeben und das Ganze weiter angestoßen. Im Grunde genommen konnten sie sich aber auch nicht mehr dagegen wehren. Und sie haben jetzt so ein bisschen den Weg, wie gesagt, freigemacht dafür, dass eben in der Zukunft Athleten, Athletinnen, die am College sind, an ihren Namensrechten etwas verdienen können. Das wird noch eine riesige Diskussion geben, weiterhin natürlich in Amerika, denn die Lager sind sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen, ja doch, ist es sehr, sehr schwierig. Also es gibt da eine sehr, sehr große unterschiedliche Meinung.
Ich habe schon das Gefühl, dass die öffentliche Meinung schon ziemlich stark für die Athleten spricht.
Ah, das kommt drauf an, ne?
Ja, ist natürlich auch schwer abzuschätzen, aber das Problem ist einfach, dass die NCAA im Prinzip überhaupt gar keinen Druck hatte, sich da zu ändern in ihrer Ausrichtung. Ne? Aber jetzt kommen halt die Gerichtsverfahren noch dazu. Jetzt, ne, Kalifornien hat das Gesetz verabschiedet, dann gibt es einige Gerichtsverfahren, die laufen. Ich vermute, dass die NCAA einfach gar keinen gezwungen wird zu handeln. Und was dann passiert am Ende, ist natürlich höchst interessant, wie das Ganze weitergeht mit dem College-Athleten-Programm in den USA. Das hat natürlich auch über American Football hinaus deutliche Wirkkraft.
Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Einige Senatoren haben jetzt schon gesagt, da müssten wir drüber nachdenken, wie das dann zu besteuern ist. Die dann jetzt natürlich schon sagen, okay, da müssten wir das irgendwie besteuern, was absoluter Quatsch ist, dass die Studierenden dann jetzt auch noch irgendwie besteuert werden, wenn sie endlich mal was verdienen.
Ja, es kommt drauf an, wie viel, ne?
Ja, ist scheißegal. Das kannst du nicht besteuern dann. Oder warum das jetzt endlich besteuern? Das ist halt das Problem. Das zeigt im Grunde genommen den strukturellen Rassismus in Amerika wieder. Im Grunde genommen sagt Amerika immer als diese große Wirtschaftsmacht, freier Markt, Kapitalismus für alle. Alle dürfen so viel verdienen, wie es geht. Die Schere zwischen Arm und Reich, die ist halt so, weil Leute sich halt auf den Hosenboden setzen und schwer arbeiten und da muss man ihnen auch ihr Geld lassen. Wenn es jetzt aber auf einmal dann in der großen Mehrheit zum Beispiel, wenn man sich den Football anguckt, schwarze Athleten sind, dann ist es auf einmal ein Problem und man muss gucken, ja, da müssen wir jetzt auch mal aufpassen, so wie es jetzt auch Zitat, nicht, dass dann Leute mit dem Ferrari auf dem Campus rumfahren. Das ist im Grunde genommen, sobald es dann um Minderheiten geht, die vielleicht viel, viel mehr verdienen könnten als der weiße Quarterback, den kein Schwein kennt, dann wird es halt wieder ein Problem. Und da muss man dann wieder irgendwie intervenieren. Wenn man jetzt Leute wie Mitt Romney etc. hört, die sich dazu äußern, ja, das wird noch sehr, sehr interessant werden, weil das nämlich die Gräben wieder aufmacht, die da nämlich ja vorhanden sind einfach.
Ja gut, es kann natürlich, okay, so jemand wie Mitt Romney, da kommt das sicherlich aus einer rassistischen Richtung her, aber grundsätzlich, wie willst du das erklären, dass du quasi, wenn, nehmen wir an, jetzt ein College Athletes verdienen dann $300,000-$400,000 im Jahr, dadurch, dass sie dann im College Football spielen, wie willst du das erklären, dass es nicht besteuert wird? Also da kann ich dir noch nicht so ganz folgen.
Ja, weil andere Sachen vorher, glaube ich, auch nicht besteuert wurden. Wenn du als College Athlet
Stipendiat, oder?
Ja, oder wie, oder werden dann die Stipendien dementsprechend man kann ja,
nee, da warst du halt unter einer Bemessungsgrenze dann einfach drunter, denke ich mal.
Ja, aber was ist zum Beispiel mit College-Leuten, die ihre Startups im College gegründet haben? Da hat die Uni oder da hat der Staat dann in dem Moment auch noch keine Kohle für gemacht, wenn die Geld verdient haben. Oder wenn du
wenn du eine Firma gründest, dann wirst du doch auch mit der Firma besteuert.
Ja, also bevor die Firma gegründet wurde. Oder wenn du...
Ja, da hast du noch kein Geld verdient.
Ja, kommt drauf an, was weiß ich, ob es da
also
schon
irgendwelche... Also sobald du Geld verdienst, musst du Steuern bezahlen, egal ob du jetzt Student bist oder nicht.
Ja, es kommt drauf an, wenn du jetzt beispielsweise Künstler, Künstlerin bist und Studierende bist, glaube ich nicht, dass die dann Steuern bezahlen müssen, wenn du meinetwegen ein Bild verkaufst.
Ja, es kommt halt auf das Volumen an. Also wenn jetzt eine Künstlerin ein Bild für $2,000 verkauft, dann wird sie wahrscheinlich keine Steuern bezahlen müssen, weil ihr Jahresverdienst einfach viel zu gering ist, um halt da reinzukommen.
Nicht, aber das Steuersystem ist ein anderes. Aber gut.
Ja, wir müssen da uns jetzt auch nicht so rein vertiefen.
Das auf jeden Fall wird interessant werden in den kommenden Jahren, wenn dann irgendwann dieses System gelockert werden sollte oder beziehungsweise aufgemacht wird. Das soweit für diese Woche. Wir haben sehr, sehr lange, sehr, sehr viel über die Trade-Deadline gesprochen, all das, was wichtig geworden ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen eine wunderschöne restliche Woche und hören uns dann wie gewohnt in der kommenden Woche wieder zum NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.